Wir werden jetzt gleich mit dem Vortrag beginnen. Zuvor möchte ich den Wunsch von Don Gobbi selbst erfüllen. Er legt Wert darauf, dass in Deutschland alle, die zur Marianischen Priesterbewegung gehören, recht schnell das Lied lernen, das jetzt die Gottesmutter ihm auch gegeben hat. Dieses Lied haben wir uns schwer getan, im Deutschen zu übersetzen, weil das sehr schwer ist. Es ist erst in diesen Tagen fertig geworden, die Übersetzung aus dem Italienischen. Und auf Wunsch auch vom Pfarrer Gressum soll ich Ihnen das jetzt vorsingen, damit es Ihnen bereits im Ohr ist. Und das möge eine Einladung an das unbefleckte Herz Mariens sein und ein Akt Ihrer Verehrung, um jetzt den Vortrag einzuleiten. O unbeflecktes Herz, o Maria, o unbeflecktes Herz, o Maria, sei du Weg und Leuchte, sei du Weg und Leuchte, sei du Weg für deine Kinder hier auf der Welt, sei du Weg und Leuchte, sei du Weg und Leuchte, sei du Weg für deine Kinder hier auf der Welt. All deine Priester, die ganz dir geweiht sind, all deine Priester, die ganz dir geweiht sind, du wirst sie bewahren, um dein Herz sie scharen, dass sie ähnlich werden Jesus deinem Sohn. Du wirst sie bewahren, um dein Herz sie scharen, dass sie ähnlich werden Jesus deinem Sohn. Sieh das Volk, das sich jetzt dir geweiht hat. Sieh das Volk, das sich jetzt dir geweiht hat. Eine es, mach es bereit, führe es zum heil'gen Streit, dass dein unbeflecktes Herz bald triumphiert. Eine es, mach es bereit, führe es zum heil'gen Streit, dass dein unbeflecktes Herz bald triumphiert. Schlägt uns einst unsere letzte Stunde, schlägt uns einst unsere letzte Stunde. Komme du und säume nicht, komme du und säume nicht, komme du und führe uns zum Himmel hinauf. Komme du und säume nicht, komme du und säume nicht, komme du und führe uns zum Himmel hinauf.
Sie müssen entschuldigen, ich habe halt eine hohe Stimme, ich kann nicht anders. Ich bitte nun Manfred Göbel, seinen Vortrag zu beginnen.
Einen recht schönen guten Nachmittag an alle. Wir sind heute auf der Endstation, wir haben eine richtige Tournee durch Deutschland gemacht. Wir sind 2700 Kilometer gefahren in einer Woche, der Herr Kaplan Klinkhammer. Teilweise hat uns der Herr Pfarrer Kressung, der Verantwortliche, begleitet. Ja, und so habe ich natürlich auch ein wenig besser Deutschland kennengelernt. Und ich freue mich heute besonders hier zu sein. Für mich war es eine große Überraschung, die Pilgermadonna hier zu treffen. Das ist für mich zugleich ein Geschenk, ein großes Geschenk, was ich heute erhalte, nach dieser Woche, wo wir wirklich hart gearbeitet haben für die Mutter Gottes auch. Und ich bin der Meinung, dass das nicht ein reiner Zufall ist, sondern dass das geplant war von ihr. Und darum glaube ich auch, dass wir alle heute besondere Gnaden von ihr erhalten. Und ich möchte euch jetzt ein wenig was erzählen über unsere Arbeit, die wir in Brasilien machen. Ich bin vom Beruf Krankenpfleger. Ich bin Entwicklungshelfer von der Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe von Köln, die AGH. Das ist der katholische Entwicklungsdienst der Bundesrepublik Deutschland. Und ich arbeite auch für das Deutsche Aussätzigenhilfswerk in Würzburg, ein Lepra-Hilfswerk, das in 50 Ländern der Welt tätig ist. Und vor allem auch wer verantwortlich ist, dass ich überhaupt nach Brasilien gekommen bin 1979. Das waren die Franziskaner von Fulda, die damals schon tätig waren in der Lepraarbeit und ganz einfach Verstärkung aus der Bundesrepublik wollten für ihre Arbeit. Und so kam das dann alles zustande. Ich bin also dann 1979 ausgereist im Mai, am letzten Tag des am 31. Mai, in die Mato Grosso. Brasilien ist ein Land, das 33 Mal so groß ist wie Deutschland oder mit anderen Worten so groß wie ganz Europa und hat 150 Millionen Einwohner. Der Bundesstaat Mato Grosso liegt im Zentralwesten von Brasilien zur Grenze nach Bolivien und ist dreimal so groß wie Deutschland und hat 2 Millionen Einwohner. Und in dieser Region, in der Südregion von Mato Grosso, habe ich in 1979 die Arbeit begonnen, in einem Gebiet ungefähr 50.000 Quadratkilometer, in dem 300.000 Menschen in 15 Städten leben. Man muss sich vorstellen, Brasilien ist ein Entwicklungsland und die sozialen Probleme sind gravierend in Brasilien wie in allen anderen Entwicklungsländern. Wir haben ca. 80 Millionen Brasilianer, die unter dem Existenzminimum leben, die also nicht ausreichend haben zum Leben. Diese 80 Millionen Brasilianer, die meisten Familien von denen verdienen zwischen 80 und 100 Mark im Monat. Das ist zu wenig zum Leben. Aufgrund dieser sozialen Lage haben wir große Probleme auf dem Gesundheitssektor. Brasilien hat 300.000 Leprakranke momentan registriert. Wir haben jedes Jahr 30.000 neue Leprafälle, vor allem in letzter Zeit viele Kinder, die Lepra haben. Hinzu kommt die Tuberkulose, hinzu kommt Malaria, Gelbfieber, Denguefieber, Cholera ist bereits in mehr als 800 Städten jetzt in Brasilien und hat in einigen Städten bis zu 50% an Todesopfern gefordert und nimmt rasend schnell zu in Brasilien. Man schätzt, dass in den nächsten Jahren bis zu 3, so sagt das brasilianische Ministerium oder die Weltgesundheitsorganisation, bis zu 6 Millionen Brasilianer an Cholera erkranken können. AIDS ist auch ein ganz großes Problem in Brasilien. Wir haben in Brasilien 12 Millionen Kinder, die auf den Straßen leben, ohne Elternhaus, ein großes Problem. Die Kriminalität nimmt sehr zu. Anderes großes Problem ist die Prostituierung bei Minderjährigen. Und wir haben zum Beispiel allein in Mato Grosso 40.000 Kinder ohne Schulplätze. Ich wollte euch etwas die Lage schildern. In diese Lage bin ich reingekommen 1979. Und als ich rausging, ich war zwar katholischer Entwicklungshelfer auf dem Papier, aber vom Glauben war überhaupt nichts mehr da. Während meiner Kindheit hatte ich eine gute christliche Erziehung, habe aber dann während der Jugend, wie viele andere, meinen Glauben total verloren. Ich war also mehr als 10 Jahre weg, ich glaube 15 Jahre von der Kirche, bin ich mehr in die Kirche gegangen. Das war die große Enttäuschung auch von den Franziskanern in Mato Grosso, als ich dort ankam und die merkten, dass ich eigentlich ein schlechtes Beispiel gebe für die Franziskanermission, für die katholische Kirche. Erst bin ich nicht in die Messe gegangen, zweitens habe ich also schwer kritisiert die Kirche, auch den Papst. Und öfters, wenn ich da mit den Priestern unterwegs war, auf Außenstationen, habe ich dann öfters die Priester angesprochen, sie sollen doch etwas schneller die Messe halten, das hält doch keiner aus, wenn die das so lange brauchen mit der Messe und so weiter. Und das war also damals meine Einstellung. Und aufgrund dieser radikalen sozialen Lage, die ich euch geschildert habe, habe ich natürlich sehr schnell Anschluss gefunden bei den Befreiungstheologen. Viele kennen das Wort Befreiungstheologen. Die Befreiungstheologen, die meinen, dass aufgrund diese soziale Lage, die ich euch geschildert habe, dass die einzige Möglichkeit darin besteht, seine ganze Kraft dazu aufzuwenden, den Armen zu helfen. Das heißt, nur noch im sozialen Feld tätig zu sein und die spirituellen Tätigkeiten, die normalerweise ein Priester machen müsste, ins Abseits stellt, aufgibt, überhaupt nichts mehr macht. Man kann sagen, das kann richtig sein. Viele Befreiungstheologen machen eine sehr gute soziale Arbeit, aber sie haben den Beruf verfehlt. Sie hätten Sozialarbeiter werden sollen, anstatt Priester. Da ist das Problem. Denn wenn der Priester seine Arbeit nicht mehr nachkommt, wo kann denn dann die Gemeinde die Sakramente bekommen und in der Gnade Gottes leben und so weiter? Ich werde danach später etwas genauer darüber eingehen. Dann kommt noch eins hinzu, dass man durch diese soziale Tätigkeit dann sehr schnell auch in Versuchung kommt, zu meint, man müsste die ganze Gesellschaftsstruktur radikal verändern, man vermischt dann das Evangelium mit Sozialismus, mit Marxismus, Leninismus. Man predigt dann den Klassenkampf. Man sucht einen Feind, der muss bekämpft werden, und das sind die Reichen, obwohl es auch unter den Reichen in Brasilien sehr gute Menschen gibt. Aber man bekämpft die, und weil man ständig auf der Suche ist, einen Schuldigen zu suchen und den fertig zu machen, kaputt zu machen, aber innerlich keinen Halt mehr hat, weil man kein spirituelles Leben mehr führt, weil man nicht mehr betet, weil man nicht mehr an die Kraft, an das Gebet glaubt, sondern meint, nur noch mit menschlicher Stärke könnte man das Problem lösen, kommt die innere Zerstörung, der Unfriede, die Aggressivität und so weiter. Und das habe ich mitgemacht bis 1986, und ich habe immer mehr gemerkt, dass es nicht die Lösung ist für die Probleme. Ich hatte damals eine Missionsstation besucht, die zu unserem Arbeitsgebiet gehört, einige italienische Ordensfrauen, die mit uns arbeiten. Und während des Dienstgespräches ist mir gerade eingefallen, dass ich mal früher ein Büchlein gelesen habe über Fatima. Und ich fragte dann die Nonnen, ob sie von Fatima schon was gehört haben, worauf die Nonnen einen riesen Schrecken gekriegt haben, weil sie mich gekannt haben, dass ich immer dumm dahergesprochen habe. Und sie haben, Gottes Willen, was ist denn mit dir los? So kannst du sowas fragen. Ich sage, könnt ihr wieder vergessen. War bloß eine Frage. Dann haben die aber gesagt, nein, die Mutter Gottes erscheint zurzeit in Medjugorje, und haben mir ein kleines Büchlein gegeben. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, dass ich nach Medjugorje fahre. Ich bin 1986 in Medjugorje gewesen und habe dort meine Bekehrung erhalten. Bin dann zurückgefahren in die Mato Grosso und habe angefangen, über die Mutter Gottes zu sprechen. Das hat natürlich sofort eine Reaktion ausgelöst, denn meine Freunde, die Befreiungstheologen, mit denen wir immer zusammen waren, die haben mich dann sofort aufgesucht und haben gesagt, du fängst ja jetzt zum Spinnen an, du bist einer Massenpsychose zum Opfer gefallen. Ein deutscher Priester, der drüben als Befreiungstheologe tätig ist, in einem Priesterseminar, besuchte mich eigens auf, um mir meine Bekehrung zu erklären. Er sagte mir, gibt es einen in deiner Familie, der gern betet? Ich sagte, ja, meine Oma, die betet gern. Ja, da haben wir schon. Das ist psychologisch erklärbar. Die hat dich angesteckt. Drum hast du. Und du fällst jetzt auf diesen Schmarrn rein, was sie erzählen, und glaubst an die Bekehrung. Und ich sagte, ja, mir hat es sehr gut getan. Du kannst mir 100-mal dasselbe erzählen, das glaube ich dir nicht. Und außerdem bin ich ja sehr enttäuscht, wie du mit der Gnade Gottes umgehst. Und obendrein bist du noch Direktor von einem Priesterseminar. Das ist ja sehr traurig, habe ich ihm gesagt, gell? Ja, und so haben dann viele Befreiungstheologen ganz einfach sich distanziert von mir. Die Priester, die mich nicht mochten, weil ich so dumm dahergesprochen habe, die haben mich sofort eingeladen in ihren Verein, und ich habe angefangen, Vorträge über die Mutter Gottes zu halten. Und die sagten dann ihren Pfarrmitgliedern, dem könnt ihr ruhig glauben, was er zu sagen hat. Das war einer unserer größten Kirchenfeinde, der hier rumgelaufen ist, jetzt spricht er über die Mutter Gottes. Ich habe dann eine Gebetsgruppe gegründet, Maria Königin des Friedens, und habe eben so gearbeitet, bis ich dann 1999 einen Anruf erhalten habe von einer Frau, die mich bat, in eine kleine Urwaldstadt zu fahren, um dort den Pater Gobbi zu treffen. Ich hatte zuvor schon vom Pater Gobbi gehört, habe mir aber nie träumen lassen, dass ich eines Tages persönlich treffen würde. Ich sagte dann noch dieser Frau, das geht bei mir nicht, weil man muss sich vorstellen, ich bin sehr viel unterwegs wegen der Lepraarbeit. Ich habe auch Familie und Kinder, und das war am Wochenende, und wieder am Wochenende wegfahren, habe ich ihr gesagt, das gibt Schwierigkeiten. Meine Frau wird mir da eine aufs Dach geben, habe ich der gesagt. Sagte ihr, nein, es ist ja nicht der Pater Gobbi, der dich ruft, es ist die Mutter Gottes, die dich ruft. Du sollst dorthin kommen, du wirst kein Problem haben. Dann habe ich 3 Tage Anlauf genommen, bis ich Mut gekriegt habe, mit meiner Frau zu sprechen. Habe ich dann gesprochen, die habe ich sofort fahren lassen. Bin ich die 700 Kilometer gefahren. Das ist eine ganz kleine Urwaldstadt, zum Teil sehr schlechte Straßen. Als ich dorthin kam, empfing mich der Pater Gobbi und grinste und sagte, ja, es war die Mutter Gottes, die hat dich gerufen. Sie will jetzt von dir, dass du für die Marianische Priesterbewegung arbeitest und dort, wo du hinkommst, Gebetszenakel verbreiten tust. Ich war natürlich etwas durcheinander, habe mir gedacht, ich fällt denn dem ein, der mir das einfach zu sagen, dass ich da jetzt plötzlich für die Marianische Priesterbewegung arbeiten soll, im Gebetszenakel. Es war ein Laie mit dabei, der sagte mir, wenn du Zweifel hast, die kann dir der Pater Gobbi nicht nehmen. Du musst sofort das Allerheiligste gehen und beten, damit du genau weißt, wohin die Mutter Gottes dich führen will. Ich habe es dann auch gemacht, nach inneren Kämpfen, bis ich mich durchgerungen habe, ist dann auch die Entscheidung gefallen, dass ich es machen tue. Ich bin nach 3 Tagen wieder zurückgefahren und habe angefangen zu arbeiten. Doch bevor ich angefangen habe zu arbeiten, bin ich in die Kirche gegangen und habe mit der Mutter Gottes einen Pakt geschlossen. Ich habe ihr gesagt, du brauchst mich für die Gebetszenakel. Ich brauche dich auch, denn es ist ganz schwierig mit unserer Lepra. Man muss sich vorstellen, wir arbeiten in einem öffentlichen Dienst, der also in einem Chaos sich befindet wegen Korruption, Vetternwirtschaft, Parteipolitik und so weiter, es wesentlich schlimmer ist. Man kann sich das gar nicht vorstellen hier in der Bundesrepublik. Und es sehr schwierig ist, eine gute Arbeit zu machen. habe ich der Mutter Gottes gesagt, du hilfst mir bei der Lepraarbeit und ich helfe dir bei der Verbreitung der Gebetszenakel. Ich habe dann angefangen zu arbeiten. Innerhalb 2 Jahren habe ich mehr als 10.000 von diesen Büchern verteilt. Als ich angefangen habe zu arbeiten, 1,5 Jahr danach, mehr oder weniger, kommt ein Telegramm vom Bundesminister für Gesundheit aus Brasilien an den Gouverneur von Mato Grosso, in dem er ihm mitteilt, dass die Lepraarbeit in unserer Region eine der besten wäre Brasiliens. Ich wurde angerufen vom Ministerium, um mir das mitzuteilen. Ich habe nicht viel dabei gedacht. Ich habe nur gedacht, wie kommt der darauf, so ein Telegramm zu schicken? Ein halbes Jahr später kommt der Vizedirektor von der Weltgesundheitsorganisation, ein Arzt aus Indien, schaut unsere Arbeit an und sagt, die Arbeit ist ja eigentlich sehr einfach. Es ist nicht viel dabei hier, aber einzigartig. Nun, sehr gut, habe ich noch nie gesehen, sowas. Habe ich mir gedacht, ja, wieso kommen die hier alle vorbei und loben unsere Arbeit? Ist doch gar nicht so Großartiges dabei bei dieser Arbeit. Ist mir der Gedanke gekommen, ja, das ist die Mutter Gottes. Sie will nur sagen, also ich halte meinen Vertrag ein und du. Ich habe natürlich, wie ich gesagt habe, festgearbeitet, innerhalb von 2 Jahren 10.000 Bücher verteilt für eine Bevölkerung von 300.000 Einwohnern. Und wir haben es nachgerechnet, wir wissen es nicht ganz genau, wir schätzen, dass mindestens sich 6.000 bis 8.000 Gebetszenakel gegründet haben in diesen 2 Jahren. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen, ich bin in all den Jahren diese Städte immer wieder abgefahren, habe mehr als 40.000 Menschen untersucht, habe mehr als 2.000 Leprakranke registriert, habe ständig Rundfunkprogramme gemacht und Fernsehprogramme über die Lepra, sodass mich alle Menschen kannten. Sie kannten mich natürlich als einer, der vom Glauben her nicht viel übrig hatte. Als ich dann anfing, von der Mutter Gottes zu reden, wurden sie alle stutzig. Und deshalb war es sehr einfach für mich, die Leute zusammenzubringen. Wenn ich nämlich einen Lepra-Vortrag halte, kommen mindestens 500 Leute. Es hat schon bis zu 2.000, 3.000 Leute gegeben. Häufig kommen Schulen, Lehrer und so weiter und hören sich die Vorträge an. Und da habe ich dann Folgendes gemacht, damit ich auch die Botschaft von der Mutter Gottes immer im Vortrag mit reinbringen kann, den ich mache, habe ich angefangen, den Leuten über die Lepra zu erzählen. Über das, was sie eingeladen wurden. Ein Dia-Vorgetrag gezeigt über die Lepra. Wir haben in Mato Grosso 11.000 Leprakranke. In der Region, wo ich arbeite, 3.000 Leprakranke. Allein im Staat Mato Grosso haben wir pro Jahr 3.000 neue Leprafälle. Da könnt ihr euch so vorstellen, dass die Lepra sehr groß verbreitet ist und die Menschen auch Angst haben vor dieser Krankheit. Und da erkläre ich den Menschen, dass diese Krankheit verursacht wird durch einen Bacillus. Den nennen wir Mycobacterium. Und dieser Bacillus, der kann nur von einem kranken Patienten, von einem, der nicht die Krankheit behandelt, auf eine andere Person übertragen werden. Wenn er spricht und so weiter, kann die Bazille in die Luft schmeißen und der andere kann es einatmen und so weiter. Und dieser Bacillus, wenn er nicht behandelt wird, der kann große Schäden anstellen. Erstens mal kann er schwere Nervenschäden verursachen und damit dann Probleme an Händen, Füßen und so weiter. Das kann zu schweren Körperdeformierungen führen und so weiter, wenn er nicht behandelt. Die Lepra ist behandelbar, wir haben heute Medikamente, man behandelt sie zwischen 6 Monaten und 24 Monaten. Sie ist heilbar, man braucht sie also nur behandeln, so erkläre ich denen das. Und nachdem ich diesen Vortrag abgeschlossen habe über die Lepra, dann sage ich, ja, es gibt heute eine andere Art von Lepra, eine spirituelle Lepra, die wesentlich gefährlicher ist als die physische Lepra. Die spirituelle Lepra, die wird auch von einem Bacillus verursacht und dieser Bacillus hat auch einen Namen, er heißt Sünde. Und gerade das ist heute das Problem. Die Menschen leben in der Sünde und merken es gar nicht mehr. Die Menschen rühmen sich noch, in der Sünde zu leben, denn was heute zählt, ist gerade das, was Gott nicht gefällt. Die Menschen treten Gottes Rechte mit Füßen, lachen über die Mutter Gottes, spotten sie aus, lachen über ihren Sohn, lachen über die Menschen, die Marienverehrung haben, lachen über die Menschen, die Gott verehren, die Gott anbeten. Sie rühmen sich, weil sie in der Sünde leben und meinen, sie würden Großartiges tun. Sie meinen, sie brauchen Gott nicht mehr, sie können sich alleine retten. Das ist der große Irrtum, den wir heute in unserer Gesellschaft leben. Und diese Krankheit, die wuchert immer mehr um sich. Und diese Krankheit verursacht dann all die Probleme, die wir heute in der Gesellschaft haben. Dass sich die Menschen nicht mehr verstehen. Denn dieser Bacillus von der spirituellen Lepra, er zerstört die Liebe in den Herzen der Menschen und es kommt die Ich-Sucht. Und das ist die schlimmste Form dieser spirituellen Lepra, denn wenn die Ich-Sucht kommt, dann wird die Liebe zerstört, dann wird jede Art von Zusammenleben in Solidarität, in Gemeinschaft zerstört. Und um diese spirituelle Lepra zu behandeln, Dafür gibt es auch ein Medikament. Und dieses Medikament ist kostenlos und man kann es wesentlich schneller und einfacher behandeln als die physische Lepra. Das Medikament ist die heilige Beichte. Ja, wenn man das heute sagt, dann sagen viele, der spinnt ja. Zu Beichten gehen, das gibt es doch heute gar nicht mehr. Die meisten gehen nicht mehr zum Beichten. Gerade da ist das Problem. In Brasilien eine Gruppe von Psychologen hat mal ein Dokument veröffentlicht. In den Gegenden, wo die Priester nicht mehr in den Beichtstuhl gehen, nehmen die psychisch Kranken sehr zu. Und in den Regionen, wo die Priester noch im Beichtstuhl sitzen, ist die Zahl der psychisch Kranken sehr gering. Das haben die eigenen Psychiater und Psychologen einmal in Brasilien rausgebracht in einem Dokument. Damit bestätigen sie das. Die Behandlung ist die Beichte. Und nur durch die Beichte können wir die spirituelle Lepra behandeln. Wenn wir die spirituelle Lepra nicht behandeln, dann zerstört die Sünde die Seele der Menschen bis zum Tod in der Hölle. Kann es gehen, wenn man diese Lepra nicht behandelt. Und das ist eine ganz gefährliche Sache. Und über diese gefährliche Sache spricht heute keiner mehr. Und da ist das große Problem. Die, die sprechen sollten, schweigen auch heute. Das ist unser großes Problem. Das ist auch das Problem der Mutter Gottes, warum sie hier ist und warum sie uns wieder darauf aufmerksam machen will, über diese ganz, ganz gefährliche Krankheit. Und wir sollen anfangen, ihr zu helfen, dass wir alle Leprakranken, die spirituelle Lepraform, wieder zur Behandlung bringen. Das heißt, in den Beichtstuhl, damit sie beichten. Ich kann euch ein kleines Beispiel erzählen, wenn man sich mit der Mutter Gottes zusammentut. Das ist vor kurzem passiert bei uns drüben in Brasilien, Sao Paulo. Ein Laie, ein sehr reicher Mann, der für die Mutter Gottes arbeitet. Er hatte die 30 Menschen eingeladen in sein Haus. Die reichsten Leute von Sao Paulo, also steinreich. Die sind alle gekommen, Anzug, Krawatte, haben gemeint, hier gibt es ein schönes Abendessen und so weiter. Dann hat er noch einen Priester eingeladen von der Marianischen Priesterbewegung. Und er hat dann angefangen zu erzählen über die Mutter Gottes und über diese spirituelle Lepra, über die Sünde. Er sprach unter anderem auch über Sterilisierung und so weiter. Dann meldet sich eine Frau, ja, ich habe abgebunden, ich habe das ja gar nicht gewusst, dass das Sünde ist. Dann sagt er, ja, dann gehen Sie hier da rein, dann beichten Sie jetzt bei mir. Dann haben 30 Menschen gebeichtet, alle 30 haben gebeichtet und dann die Heilige Messe gefeiert. Das sollen wir tun für die Mutter Gottes. Wir sollen ihr helfen, dass die Menschen das Medikament wieder suchen, die heilige Beichte, dass sie von dieser furchtbaren Krankheit geheilt werden. Natürlich brauchen wir dann auch, um Widerstandskräfte zu kriegen, gegen diese spirituelle Lepra, müssen wir beten. Und die Mutter Gottes empfiehlt, dass wir vor allem den Rosenkranz beten und häufig an der heiligen Messe teilnehmen, weil dort die Quelle aller Gnaden ist, damit man wirklich dann immun werden gegen diese Art von gefährlicher Lepra. Und ich erzähle dann den Schülern immer eine kleine Geschichte, wenn ich anfange, über den Rosenkranz zu sprechen. Die Geschichte, die habe ich einmal in einem kleinen Heftel gelesen und da war ihm gestanden, dass diese Geschichte wirklich geschehen ist. In Frankreich, in Paris. Ein junger Student ist in die Straßenbahn reingegangen und ein alter Mann sitzt in der Straßenbahn und betet den Rosenkranz. Der setzt sich nebenhin, schaut hin, was machst du da? Beten, sagt der. So was Komisches, wie kann man denn hier Perlen zählen und beten? Das ist doch, sowas habe ich noch nie gesehen, sowas Komisches. Und hat gelacht, sehr gelacht. Das ist doch ein absoluter Quatsch, ein Rosenkranz beten. Das macht doch heute keiner mehr. Das machen doch nur noch die Menschen, die hinter Mond leben. Heute glaubt doch keiner mehr an das. Sie müssen das gleich mal wegschmeißen. So hat der daher gesprochen. Hat ihm einen Haufen Unfug erzählt und der alte Herr hat zugehört. Dann hat er gesagt, wir haben an der Universität eine Zeitschrift, die wir 3-4 Mal im Jahr rausbringen, und Sie müssen mal so eine Zeitschrift lesen, um sich zu aktualisieren und um zu wissen, was heute die Wissenschaft sagt. Dann würden Sie nämlich merken, dass Sie total hinter Mond leben. Dass an so ein Zeug niemand mehr glaubt heute. Und der alte Herr hat zugehört, hat gesagt, ja, dann schicken Sie mir halt mal so eine Zeitschrift. Dann hat er ihm die Adresse gegeben, diesem jungen Mann. Wie dieser junge Mann die Adresse kriegt, kriegt er einen roten Kopf und geht raus von der Straßenbahn. Das war ihm, er hat sich geschämt. Denn auf diesem Zettel stand Professor Dr. Louis Pasteur, Direktor vom Wissenschaftlichen Zentrum von Paris. Ich sagte an unseren jungen Leuten in der Schule drüben in Brasilien, da ist die Größe, die wir suchen sollen, die Demut, die Einfachheit, die Bescheidenheit. Denn heute, die stolzen Menschen, die arroganten Menschen, die eitlen Menschen, die verstehen das nicht mehr. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Gott immer dort siegt, wo die Menschen es am wenigsten erwarten. Das, was die Menschen ganz einfach missachten, wie sagt man, als nicht wertvoll ansehen und so weiter, hier siegt Gott. Und dann sage ich den jungen Menschen, wenn ihr wirklich leben wollt, wenn ihr wirklich was Großes in eurem Leben anstellen wollt, dann seid klein, bescheiden, demütig. Dann sucht Gott, verteidigt die Rechte Gottes, dann werdet ihr auch eure Menschenrechte gewährt haben. Denn das Problem ist auch, dass gerade die Befreiungstheologen immer von Menschenrechten sprechen, aber Gottes Rechte mit Füßen treten. Und da ist das Problem. Das erkläre ich den Schülern und dann sage ich immer am letzten Tag, treffe ich mich in der Kirche, wer mehr wissen will über die Marianische Priesterbewegung, dann erzähle ich über die Marianische Priesterbewegung. Auf diese Art und Weise haben sich da in dem ganzen Gebiet diese Gebetszenakel ausgebreitet. Nicht nur in dem Gebiet, wo ich arbeite. Als ich in dieser kleinen Urwaldstadt war, in Chauru, war auch eine Frau von der Landeshauptstadt dort, die eine Kleiderboutique hatte. Sie wurde von Pater Gobbi angesprochen. Er bat sie, dass sie auch anfängt, in der Landeshauptstadt Gebetszenakel zu gründen. Sie hat ihre Kleiderboutique verkauft. Ihr Mann hatte noch ein Geschäft, sodass die Familie unterhalten kann. Und die ist in die armen Viertel reingegangen und hat angefangen, über die Marianische Priesterbewegung zu sprechen. Innerhalb kurzer Zeit hatte sie mehr als 200 Frauen, die mit ihr mitgingen. Anstatt, dass sie sich immer ein paar Mal in der Woche treffen und Kaffee und Kuchen und so weiter und immer reden über was weiß ich alles, über Probleme, die keine sind, haben sie sich entschlossen, dass sie dieses, weil die machen, ist ja Mode bei uns, dass sich die Frauen von der Gesellschaft, die sonst nichts zum Tun haben, immer zum Tee und Kaffee treffen, jeden Nachmittag. Dann haben sie angefangen, eben für die Mutter Gottes zu arbeiten und innerhalb von 2 Jahren haben sie 20.000 Bücher verteilt. 20.000 Bücher, haben mehr als 10.000 Gebetszenakel gegründet. Man muss sich vorstellen, in dieser kleinen Urwaldstadt, wo ich euch erzählt habe, wo ich dort war, 90, ich war jetzt wieder dort im Februar, denn Pater Gobbi war auch im Februar dort. Diese kleine Stadt hat 15.000 Einwohner mit Stadt und Landkreis. Am ersten Tag, als Pater Gobbi betete mit den Menschen dort, kamen 5.000 Kinder zum Gebetszenakel. Aber die haben es nicht so einfach gehabt, wie wir hier in Deutschland. Die mussten zum Teil 60 bis 70 Kilometer gehen, mit dem Pferd, Maulesel, Ochsenkarren zu Fuß. Es hat noch geregnet, sind durchnässt angekommen. Waren aber gut aufgelegt, haben nicht den Humor verloren, haben nicht rumgemeckert und so weiter. Und haben dann noch obendrein mit Pater Gobbi 3 Stunden gebetet. Und das Interessante war, was mich selbst beeindruckt hat, es war Ruhe. Ich habe mit Pater Gobbi gebetet. Als Pater Gobbi dann fragte, wer von euch macht Zenakel? Fast alle Kinder haben die Hand gehoben. Abends gab es dann noch ein Abendessen für die Kinder und wir waren besorgt, dass das Essen nicht reichen würde. Aber es ist sogar noch übrig geblieben. Ja, wenn man mit der Mutter Gottes was zusammen macht, dann braucht man nie Angst haben, dass irgendwas fehlt. Weil sie weiß ganz genau, wie sie die Sache anpacken muss. Wesentlich besser als wir. Am zweiten Tag sind 3.000 Jugendliche gekommen und haben im Pater Gobbi gebetet. 3.000 Jugendliche haben sich der Mutter Gottes geweiht. Ja, wo sind denn unsere Jugendlichen heute? Was machen denn unsere Jugendlichen hier in Deutschland? Wo halten sie sich denn auf? Bei der Mutter Gottes? Nein, Diskothek, Fußballplatz. Was weiß ich, wo sie sich aufhalten? Die Mutter Gottes ist besorgt um unsere Jugendlichen. Sie weint. Sie will, dass sie reingehen in ihr unbeflecktes Herz. Sie sagte zu Pater Gobbi, Pater Gobbi, wo triffst du heute die meisten Jugendlichen zum Gebet? Pater Gobbi sagt, ach, das ist schwierig, das weiß ich nicht. Wo die hingehen, da gehe ich ja nicht hin. Diskothek gehe ich ja nicht rein. Fußballplatz gehe ich auch nicht. Sagt die Mutter Gottes, in Chauru, in dieser kleinen Urwaldstadt, triffst du heute die meisten Jugendlichen zum Gebet. Weil diese Jugendlichen von dieser Stadt kommen, nicht von anderen Städten. Nur von dieser Stadt kommen die, 3.000 Jugendliche. Ich bin selbst rumgefahren, weil ich ständig in der Leprarbeit dort bin und habe die Jugendlichen gefragt, die draußen im Urwald leben. Ja, sie machen alle Gebetszenakel. Sie müssen zum Gebetszenakel 20, 30 Kilometer zu Fuß gehen. Und das machen sie mit der größten Freude. Könnt ihr euch vorstellen, wie gern die Mutter Gottes diese Jugendlichen hat? Am dritten Tag waren 12.000 Menschen anwesend, mit dem Pater Gobbi gebetet. Nur von dieser Pfarrei, von dieser Stadt. Fast alle sind gekommen. Fast alle sind gekommen. Da könnt ihr euch vorstellen, wenn die Mutter Gottes in einer Botschaft über diese Stadt sagt, in dieser Stadt hat mein unbeflecktes Herz schon gesiegt. Weil die Menschen es verstanden haben, in das unbefleckte Herz der Mutter Gottes reinzugehen. Warum haben sie es verstanden? Weil sie so arm sind, so klein sind, so bescheiden sind und so kindhaft sind. Ganz Südamerika hat die Einladung der Mutter Gottes verstanden. In ganz Südamerika gehen die Menschen massenweise in das unbefleckte Herz der Mutter Gottes rein. Wir haben jetzt internationale Exerzitien gehabt in San Marino, Val Dragone, wo 230 Priester dort waren von der ganzen Welt und 10 Bischöfe. Und diese 10 Bischöfe kamen alle von Südamerika. Ja, wo waren denn unsere Bischöfe von Deutschland? Wo waren denn unsere Bischöfe von Europa, die gleich in der Nachbarschaft wohnen? Die hätten es doch wesentlich einfacher gehabt, dorthin zu fahren. Aber uns, die Bischöfe von Südamerika, El Salvador, Ecuador, Peru, Bolivien, Brasilien und so weiter, die 15.000 Kilometer zurücklegen mussten, einfach Strapaz in Kauf nehmen mussten, sind hingefahren. Warum? Weil sie es verstanden haben, dass die Mutter Gottes ruft. Weil sie es verstanden haben, weil sie als Bischof noch klein sind, bescheiden sind, arm sind, kindhaft sind und der Mutter folgen können. Deshalb sind sie gekommen. Der Pater Gobbi hat gesagt, seht ihr das Zeichen, das die Mutter Gottes gibt von Südamerika? Seht ihr die 10 Bischöfe, die anwesend sind hier? Man kann sagen, es gehen so viele Menschen in das unbefleckte Herz in Südamerika, dass es praktisch einen Verkehrsstau gibt, rein ins unbefleckte Herz. So viele Leute wollen rein auf einmal. Viele Bischöfe in Brasilien sind verantwortlich der Marianischen Priesterbewegung. Die Bischofskonferenz von El Salvador hat extra ein Büro eingerichtet für die Marianische Priesterbewegung. In Argentinien ist ein Bischof der verantwortlich für die Marianische Priesterbewegung. Allein von Brasilien waren 3 Bischöfe in San Marino. Auch einer von uns, von Mato Grosso. Das ist die Antwort, die die Menschen geben. Der Pater Gobbi sagte mir im Februar, Manfred, du musst zurückgehen nach Deutschland. Die Mutter Gottes will, dass du den Dickschädel der Deutschen einhaust, denn sie will auch, dass die Deutschen in ihr unbeflecktes Herz reingehen. Ich sagte, ja, ich war im Januar da, ich habe den Holzhammer mitgenommen. Jetzt muss ich anscheinend den Schlegel mitnehmen, um das etwas härter zu machen. Die Mutter Gottes, sagt der Pater Gobbi, hat uns Deutsche sehr gerne auch, sehr gerne. Und sie weiß, wie sie es machen muss, damit auch wir in ihr unbeflecktes Herz reingehen. Und wir haben es gemerkt jetzt auf dieser Reise durch Deutschland, dass die Mutter Gottes auch in Deutschland siegt. Die Antwort von den Menschen ist großartig, großartig. Wir waren jetzt in vielen Städten und man muss sagen, dass die Mutter Gottes auch wirklich hier in Deutschland großen Erfolg auch hat. Aber sie muss eine andere Methode anwenden, als sie in Südamerika anwendet. Und das macht sie. Das sind die Erfolge, die wir gehabt haben. Aber wie wir angefangen haben, Gebetszenakel zu gründen, es war nicht alles so einfach, wie sie es erzählt. Wir haben sofort Schwierigkeiten auch gehabt. Ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, ich wurde eingeladen zu einem Gebetstreffen, Gebetsapostolat. Es kamen 500 Menschen und der leitende Priester bat mich, ein Gebetszenakel zu halten in Form von der Marianischen Priesterbewegung. Es kamen 5 Priester und zu meinem Erstaunen kam auch der Bischof. Der Bischof von dieser Stadt, einer radikaler Befreiungstheologe, der das ja so radikal ablehnt. Als ich dann anfing zu erklären, was Marianische Priesterbewegung ist, nach 5 Minuten ist er rausgegangen und wollte nichts mehr wissen. Als ich dann das Buch aufmachte, um die Botschaft zu lesen, wir überlassen es der Mutter Gottes immer, welche Botschaft sie aussucht, da kam die Botschaft, ihr sollt treu sein und rein sein. Und da bedauerte die Mutter Gottes, dass unter den Untreuen leider auch einige Bischöfe sind. Das war natürlich dem natürlich zu viel nachher. Der hat mich nachher sofort gerufen nach der Heiligen Messe, hat gesagt, ich muss nur dazu sagen, ich bin mit diesem Bischof sehr gut befreundet, wir sind per Du. Bis heute sind wir sehr gut befreundet, trotz dieser Schwierigkeiten, die wir gehabt haben. Er hat dann zu mir gesagt, Manfred, die Art und Weise, wie ihr die Papsttreue fordert von der Marianischen Priesterbewegung, kann ich nicht akzeptieren. Denn das ist eine Diktatur, ein Autoritarismus, da kommt für mich nicht in Frage. Dann habe ich gesagt, bevor du uns so kritisierst, wäre es gut, du wirst mal das Buch lesen hier. Da merkst du nämlich, dass von dem, was die Mutter Gottes in ihrem Buch bedauert, auch in deiner Diözese passiert. Aber ich sage, du hast sehr gute Priester in deiner Diözese. Du hast Priester, die machen eine hervorragende Sozialarbeit. Priester, die bauen 200 Häuser pro Jahr für arme Leute, haben mehr als 50 Kindergärten für arme Kinder, sind 24 Stunden pro Tag im Einsatz. Aber die Kirche ist geschlossen. Der Beichtstuhl ist zu. Brasilien hat in den letzten 10 Jahren 12 Millionen Katholiken an die Sektenkirchen verloren. 12 Millionen, dank der Befreiungstheologen. Warum? Weil sie hergehen und ein neues Evangelium fabrizieren. Ein Evangelium, wo etwas vom Evangelium Jesu Christus drin ist. Das, was ihnen passt, was man menschlich akzeptieren kann und erklären kann. Und was man eben nicht mehr erklären kann, das wird rausgeschmissen. Da kommt etwas Sozialismus mit rein, da kommt etwas Marxismus, Leninismus rein und das wird dann den armen Menschen als Heilsevangelium verkauft. Habe ich ihm gesagt, diese Priester sollten doch Sozialarbeiter werden. Wären hervorragende Sozialarbeiter. Aber als Priester taugen sie nichts. Habe ich ihm gesagt, Gott wird euch eines Tages fragen, wo sind meine Seelen, die ich euch anvertraut habe? Und dann könnt ihr ihm nicht sagen, ich habe so viel Gutes getan. Ich habe 200 Häuser gebaut. Ich habe 50 Kindergärten unterhalten. Ich habe mich sozial so hervorragend getätigt. Da wird ihr sagen, ja, als Sozialarbeiter warst du wirklich klasse. Warst du sehr gut. Aber meine Seelen hast du vergessen. Du hast vergessen, dass der Mensch eine Seele hat. Ja, ich habe euch von der spirituellen Lepra erklärt. Die Behandlung der spirituellen Lepra ist die heilige Beichte. Wenn ihm dieses Medikament diesen Leprakranken verweigert wird, dann können sie diese Leprakrankheit nicht mehr heilen. Dann sterben sie den ewigen Tod. Auf das kommt es drauf an. Wenn ein Priester dieses Medikament den Menschen bringt durch das Sakrament der Beichte und die Menschen zum eucharistischen Jesus führt, dann kommt die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes zerstört die Ich-Sucht in den Herzen der Menschen und es kommt die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Nächsten. Und diese Menschen bauen dann ein Netz der Nächstenliebe, ein Netz der Solidarität auf, das sich in der Gesellschaft wieder reflektiert, wo dann die Menschen sich gegenseitig respektieren, gegenseitig lieben und gegenseitig helfen. Das ist der Plan der Mutter Gottes. Sie will uns wieder daraufhin zurückführen. Bei den Befreiungstheologen ist es so, dass sie sehr viel reden über Sozialreformen, aber im Grunde genommen nichts geschieht. Kann ja nichts geschehen, weil wir das aus Menschenkraft heraus nicht schaffen können. Wir können doch von Menschenkraft her uns nicht gegen die Sünde, gegen den Bacillus der spirituellen Lepra wehren. Dazu brauchen wir die Gnade Gottes. Um das zu verstehen, müssen wir demütig sein. Und das Problem derjenigen, die also da nicht mehr Jesus Christus folgen wollen und ihn regelrecht verraten, weil sie stolz sind. Sie sind verführt worden von ihrem Stolz. Das ist das Problem. Und die Mutter Gottes lädt uns in diesen Zeiten wieder ein, dass wir klein sind, bescheiden sind, arm sind, kindhaft sind. Ich habe da mit dem Bischof hin und her diskutiert, habe ihm noch ein Beispiel erzählt, um euch zu zeigen, wohin diese Art von Befreiungstheologie führen kann. Ein deutscher Priester, der durfte hier in Deutschland nicht mehr arbeiten, er wurde seines Amtes enthoben, arbeitet aber jetzt dort in dieser Diözese, sagte vor 2 Jahren am Sonntag in der Heiligen Messe, wie schade, dass der Türke den Heiligen Vater nicht getroffen hat. Jetzt müssen wir ihn noch ein paar Jahre aushalten. Ich erzählte dem Bischof, du willst uns verbieten, dass wir die Menschen zur Mutter Gottes führen und dem stopfst du nicht das Maul. Ja, was soll ich denn machen? Ich habe ja Priestermangel und so weiter. Ihr rausschmeißen! Lieber die Pfarrei ohne Priester lassen, als so einen dort sitzen lassen. So weit kann es gehen, so weit. Oder wenn ein Befreiungstheologe Direktor in einem Priesterseminar ist, den Rosenkranz abschafft, die Anbetung abschafft und Yoga-Meditation einführt. Wenn die heilige Beichte abgeschafft wird in den Priesterseminaren und dann Psychologinnen angestellt werden, die die Probleme mit den Seminaristen diskutieren müssen und dann mit dem Priester die Probleme der Seminaristen diskutieren müssen. Und dann diese Seminaristen dazu eingeladen werden, um ihre sexuellen Triebe nicht zu unterdrücken, Verhältnis mit Frauen zu haben. Das ist dann das Ende von dieser Art von Theologie, die diese Priester predigen. Und da können wir nicht mitmachen. Da können wir nicht mitmachen. Und so ist es. Es sind Beispiele, die ich erzählt habe, die wir drüben täglich antreffen. Da können wir uns vorstellen, wie besorgt die Mutter Gottes ist. Ich habe mit dem Bischof das alles gesprochen. Dann sagte er zum Schluss, ihr Deutschen habt alle so einen Dickschädel, da komme ich als Bischof nicht an. Ich gebe dir meinen Segen, du kannst die Synakel machen, aber du tust etwas langsamer als bisher. Du brauchst nicht gleich mit dem Kopf durch die Wand rumpeln, hat er gesagt. Gell? Wir haben dann angefangen, weiter zu arbeiten. Die Mariaische Priesterbewegung, ihr kennt sie vielleicht, die meisten kennen sie. Die Mariaische Priesterbewegung ist ein großes Geschenk Gottes für unsere Zeit. Es ist die Bewegung der Mutter Gottes. Es ist nicht die Bewegung von Pater Gobbi. Sie selbst sagt es. Deshalb ist die Mariaische Priesterbewegung außerordentlich. Es begann 1972, als Pater Gobbi in der Erscheinungskapelle in Fatima war und dort für einige Priester gebetet hat, die sie verloren hatten. Plötzlich verspürte er innere Eingebungen der Mutter Gottes, war sehr erschrocken darüber, dachte sich, ja, wie kann das mit mir passieren? Glaube ich ja gar nicht, dass es mit mir spricht. Dann bat er die Mutter Gottes um ein Zeichen. Ein Monat später gab sie ihm das Zeichen in Nazareth und sagte, ich habe dich ausgewählt als Instrument für meine marianische Priesterbewegung, dass du mir hilfst. Pater Gobi sagte, ja, um Gottes Willen, wie kannst du denn gerade mich aussuchen? Ich habe überhaupt keine Ahnung, kann ja nur Italienisch. Ich habe überhaupt keine Fähigkeit für sowas. Ich weiß es, sagte die Mutter Gottes. Deshalb habe ich dich ausgesucht, weil du der Unfähigste bist. Du taugst mir überhaupt nicht für das, was ich dir ausgesucht habe. Deshalb möchte ich den Menschen zeigen, dass es meine Bewegung ist und nicht deine. Weil du eben nichts kannst, wird keiner auf die Idee kommen zu behaupten, es ist deine Bewegung. Es ist meine. Durch deine Schwäche werde ich meine Stärke zeigen. Sagt Bhagavad Gita, wie soll ich denn jetzt anfangen, was soll ich denn machen? Du fängst schon an, mir ins Handwerk zu pfuschen. Du brauchst überhaupt nichts denken. Wer hier denkt, bin ich. Ich will von dir nur die Weihe. Denn ich will durch deine Augen sehen, mit deinen Ohren hören, mit deinem Mund sprechen, mit deinen Händen helfen, mit deinen Füßen gehen und mit deinem Herzen lieben. Was ich von dir will, das Gebet, die Schwierigkeiten und Probleme aufopfern und schweigen, mehr nicht. So hat die Mutter Gottes zum Pater Gobi gesprochen und er fing an mit drei Priestern. Heute sind es mehr als 100.000 Priester, die öffentlich zugeben, dass sie Marianische Priesterbewegung unterstützen. Mehr als 1.000 Bischöfe, die Laien kennt niemand. In allen Ländern der Erde ist heute die Marianische Priesterbewegung anwesend. In einigen Ländern war Pater Gobi nie dort und trotzdem hat sich die Marianische Priesterbewegung verbreitet. Wir wundern uns jedes Mal auch in Brasilien, wie plötzlich Gebetszenakel entstehen, wo keiner von uns dort war. Damit wir sie uns immer zeigen, dass es ihre Bewegung ist. Dass es nicht auf unsere menschlichen Handlungen drauf ankommt. Sondern, dass es darauf ankommt, dass wir uns ihr ganz weihen, ihr uns ganz zur Verfügung stellen und sie mit uns machen kann, was sie will. Und so einsetzen kann, wie sie es braucht. Ihr müsst verstehen, die Marianische Priesterbewegung ist in Fatima entstanden und gehört zu Fatima. Deshalb ist auch hier immer auf dem Buch die Muttergottesstatue von Fatima. Weil eben die Marianische Priesterbewegung zu Fatima gehört. Sie ist in Fatima geboren. Sie ist ein Geschenk des unbefleckten Herzens der Mutter Gottes für unsere Zeit. Erinnert euch, was sie Lucia mal gesagt hat in Fatima. Der letzte Anker der Rettung, den Gott der Menschheit anbietet, ist das unbefleckte Herz der Mutter Gottes. Wenn die Menschen diesmal diesen Anker der Rettung ablehnen, wird ihnen nicht mehr vergeben. Deshalb die Mutter Gottes jetzt, dass sie selbst diese Bewegung wollte, um uns zu helfen, dass wir alle in die sichere Zufluchtsstätte gehen, in das unbefleckte Herz der Mutter Gottes. Sie will sich vereinen im Gebet mit den Familien, mit den Kindern, mit den Jugendlichen und mit den Priestern. Sie hat sehr guten Erfolg bei den Familien, auch bei Kindern und Jugendlichen. Sie hat sehr schlechten Erfolg bei den Priestern. Es sind sehr wenige Priester, die auf die Einladung der Mutter Gottes eingehen, leider. Aber sie sagt, fangt ihr als Laien an, denn durch euch werde ich auch meine Priestersöhne retten. Die Mutter Gottes will, dass wir in Form eines Zenakels beten. Das erste Zenakel, wo sie dabei war, war im Abendmahlsaal in Jerusalem, als sie zusammen mit den Aposteln betete, um auf den Heiligen Geist zu warten. Jetzt will sie dieses selbe Zenakel mit unseren Familien machen, um mit uns zu beten, um für uns die Gaben des Heiligen Geistes zu erflehen, um uns vorzubereiten auf ein zweites Pfingsten. Und sie will, dass wir ein Zenakel machen mit ihr, das dieselbe Atmosphäre hat wie damals in Jerusalem. Ganz einfach und bescheiden. Die Mutter Gottes sagt, im Zenakel, wenn wir Zenakel machen, ist ihre Anwesenheit außerordentlich. Der junge Brasilianer, dieser Geschäftsmann, hatte früher immer viele Flüge nach Medjugorje bezahlt. 30, 40 Flüge pro Jahr. Könnt ihr euch vorstellen, was es kostet? 1988, als Pater Gobi in Cuiabá war, in Mato Grosso, sagt die Mutter Gottes durch Pater Gobi diesem Laien, ja willst denn du die ganzen Brasilianer nach Medjugorje fliegen? 150 Millionen Brasilianer, das schaffst du gar nicht, du hast überhaupt gar nicht so viel Geld. Ich habe eine bessere Idee. Ich will in allen Familien Brasiliens reingehen und den Familien helfen. Ja wie denn, sagt die Mutter Gottes. Erklärt den Menschen, dass sie sich in Form eines Zenakels im Gebet treffen sollen. Und ich, meine Anwesenheit ist außerordentlich. So außerordentlich, wie sie im Ammersaal in Jerusalem war. Und weil meine Anwesenheit außerordentlich ist, sind auch die Gnaden außerordentlich. Und dann sagt sie noch, erinnert euch, was Jesus gesagt hat. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Und die Mutter Gottes lädt uns zu diesem Cenakel ein. Denn sie verspricht ihre Anwesenheit, ihre außerordentliche Anwesenheit. Und die Menschen, die es machen, merken es wirklich. Und ihr Sohn ist auch anwesend. Dann entsteht eine Gebetsatmosphäre, wo die Gnade Gottes wirkt und alles Böse zerstört. Und das will die Mutter Gottes. Und warum will sie vor allem die Familien-Cenakel? Warum? Weil die Mutter Gottes die Probleme kennt. Wenn wir heute unsere Gesellschaft anschauen, es geht doch alles schief. Es funktioniert doch fast überhaupt nichts mehr heute. Die Menschen verstehen sich nicht mehr. Die Menschen lieben sich nicht mehr. Jeder denkt nur noch an sich. Jeder denkt nur noch ans Vergnügen. Die Unreinheit nimmt immer mehr zu. Die Wurzel unserer Gesellschaft krank ist. Die Familie. Die Ehepaare sind sich untreu. Kein Gespräch mehr zwischen Eltern und Kindern. Jeder macht, was er will. Die Mutter Gottes wurde rausgeschmissen von den Familien. Jesus wurde rausgeschmissen und der Fernseher wurde reingestellt. Man betet heute, man schaut heute stundenlang Fernsehen. Wenn dann jemand daherkommt und sagt, jetzt könnte man eigentlich mal beten. Ach, jetzt habe ich keine Zeit. Ach, das ist ja unmöglich. Dann soll er doch gleich zugeben, dass er von Gott nichts mehr wissen will. Soll er doch gleich sagen, ich glaube nicht mehr an Gott. Da wäre er wesentlich ehrlicher noch. Behaupten, sie glauben an Gott. Und wenn es darauf ankommt, mal was zu zeigen, dann wollen sie nichts wissen davon. Die Mutter Gottes sagt, passt auf, das Fernsehen ist eine heimtückische Waffe des Teufels. Das sagt sie. Sie sagt, das Fernsehen zerstört die Reinheit und Unschuld eurer Kinder. Wenn der Pater Gobi immer sagt, wir sollen alles mit der Mutter Gottes machen, und wenn wir dann Fernsehen schauen wollen mit ihr, dann können wir alle Programme durchwählen und gleich wieder ausschalten. Und besser gleich mit ihr einen Rosenkranz zu beten. In diese Familien will die Mutter Gottes reinkommen. Und will den Familien helfen, dass sie von dieser Art von Lepra geheilt werden und wieder in der Gnade Gottes leben können, dass sie wieder heilig leben können. Und für die Familien, die die Mutter Gottes reinlassen, gibt die Mutter Gottes vier Versprechen, die mit ihr Cenakel machen und sich hier weihen. Das erste Versprechen, das die Mutter Gottes gibt, dass sie sich sofort des Ehepaares annimmt. Dass sie dem Ehepaar hilft, das Sakrament der Ehe zu leben und dass sie das Ehepaar zu einer übernatürlichen Liebe führt. Dass sie das Ehepaar beschützt vor Untreue, Abtreibung und Sterilisierung. Ja, wenn man über das heute spricht, dann lachen die Menschen. Dann lachen sie. Sagen sie, was ist denn daran heute zu sterilisieren? Wir haben doch unseren Verstand, um zu denken und zu überlegen. Wir brauchen die Mutter Gottes nicht. Ja, wir sehen doch, wo sie hinkommen. Ich will euch ein paar Beispiele erzählen. Das erste habe ich euch erzählt von diesem reichen Mann in Sao Paulo. Ein zweites Beispiel von ihm. Vor einigen Jahren, seine Frau war das dritte Mal schwanger, hatte schon zwei Kaiserschnitt. Die Ärzte sagten ihm, nach diesem Kaiserschnitt muss abgebunden werden. Weil die vierte Geburt könnte tödlich sein für deine Frau. Er hatte zuvor Humane Vitae gelesen. Und da stand ihm drin, dass es Sünde ist. Ja, es ist Sünde. Und da hat es nichts drum zu diskutieren. Es ist so. Da kann man nicht durch Mehrheitsbeschluss ganz einfach abschaffen und sagen, jetzt ist das keine Sünde mehr. Er hat gesagt zu seiner Frau, es wird nicht gemacht. Zum Arzt hat er auch gesagt, es wird nicht gemacht, denn in Brasilien ist die Unterschrift des Mannes notwendig, damit man abbinden darf. Die Frau hat gesagt, ja, du willst mich ja nur umbringen, damit du Priester werden kannst. Die ganze Familie ist gegen ihn losgegangen, er hat fürchterlich gelitten. Das dritte Kind ist auf die Welt gekommen, es wurde mit Kaiserschnitt wurde nicht abgebunden. Ein Vierteljahr lang hat die Frau mit ihm nicht mehr gesprochen. Das vierte Kind ist gekommen, ist normal geboren. Jetzt, dieses kleine Kind, das hat er mir vor kurzem erzählt, sagt zur Mami, Mami, ich möchte noch ein Schwesterchen. Und die Mami antwortet, da musst du mit Papi reden. Ja, wenn wir Gottes Gesetze beachten, dann brauchen wir doch keine Angst haben. Wer uns einredet, wir müssen Angst haben, der versteht überhaupt nichts. Der weiß nicht mehr, was Liebe Gottes bedeutet. Wenn wir aus Liebe Gott vertrauen, dann wird er immer mit Liebe antworten und wird nicht zulassen, dass uns was Böses zustößt. Deshalb sollen wir Gottes Gesetze beachten, denn Gott hat sich dabei was gedacht, als er die Gesetze gab. Sie sind aus dem Innersten seines Herzens gekommen, aus seiner Liebe. Und wenn wir diese Gesetze, eines dieser Gesetze mit Füßen treten, dann treten wir die Liebe Gottes mit Füßen. Ein zweites Beispiel, das ich euch erzählen wollte, von einer Frau, die sich der Mutter Gottes geweiht hatte. Sie wurde schwanger und plötzlich wurde sie schwer krank. Hatte innere Blutungen. Die Ärzte haben sofort zur Abtreibung geraten. Diese Frau lebte in der Nachbarspfarrei, dort in dieser kleinen Urwaldstadt, wo ich euch erzählt habe. Sie lebte in der Nachbarspfarrei. Sie fragte den Pfarrer dort, der sagte, du darfst nicht abtreiben. Das verstößt gegen das Gottesgebot, du sollst nicht töten. Und die Ärzte haben gesagt, wenn sie nicht abtreibt, dann stirbt sie. Der Priester hat die ganze Pfarrei, wo fast 100% die Gebetsenagel machen, aufgerufen zum Gebet. Alle haben sich versammelt. Am ersten Tag hat sich der Gesundheitszustand dieser Frau verschlechtert. Die Ärzte haben zur Abtreibung geraten. Am zweiten Tag, wo sie beteten, Gesundheitszustand dieser Frau verschlechtert. Am dritten Tag weiterhin verschlechtert. Da ging dieser Priester auf die Knie und sagt zur Mutter Gottes, ja, siehst denn uns nicht, wie wir beten? Wir sind alle auf den Knien hier. Lass nicht zu, dass hier Gottes Gebot übertreten wird. Am vierten Tag morgens, ich kenne den Fall persönlich, gehört zu meinem Arbeitsgebiet, ich bin persönlicher Zeuge von diesem. Als morgens die Ärzte in das Krankenzimmer von dieser Frau kamen, saß sie gesund am Bettrand. Dann erzählte sie, was geschah. Nachts hat sich das Zimmer erhellt, die Mutter Gottes kam rein, legte ihr die Hand auf. Sie war geheilt und das Kind ist normal geboren. Ja, versteht ihr denn, wenn wir das ernst nehmen, was Gott von uns verlangt, dann brauchen wir keine Angst haben. Das Problem ist, wir verlassen uns auf unseren eigenen Verstand heute, verschließen unseren Verstand für den Heiligen Geist und dann übertreten wir Gottes Gesetze. Die Mutter Gottes sagt, wenn eure Familie sich mir, meinem unbefleckten Herzen weiht, dann verspreche ich dem Ehepaar, dass ich dem Ehepaar beistehe, dass sie wirklich das Sakrament der Ehe leben können. Und das ist heute sehr wichtig, denn da muss es wieder losgehen, dass unsere Gesellschaft gesunden kann. Und wer was anderes daher erzählt, erzählt einen absoluten Quatsch. Es gibt zu viel heute, die einen Schmarrn daher erzählen. Das zweite Versprechen ist, dass die Mutter Gottes sagt, ich nehme mich sofort eurer Kinder an. Sie werden meine Kinder. Wir alle als Eltern haben Probleme mit unseren Kindern. Wir versuchen in unseren Häusern unsere Kinder christlich zu erziehen und dann merken wir in den Schulen, dass die Lehrer keine Religiosität mehr haben. Dass sie das, was wir in unserem Haus machen wollen, in der Schule kaputt machen. Unsere Jugendlichen laufen Gefahr mit Drogen, Pornografie, Alkohol und so weiter. Mutter Gottes ist besorgt. Mutter Gottes will uns helfen, dass wir was machen, dass wir die Kinder ihr weihen. Ich kann euch ein Beispiel erzählen, das passiert ist bei uns drüben. Ein katholischer Orden in Brasilien, ich will nicht den Namen nennen, mir hat es ein brasilianischer Bischof gezeigt, der war sehr entrüstet drüber. Vor einem Monat habe ich dieses Buch gesehen. Dieser katholische Orden hat ein Buch rausgebracht zur Vorbereitung von Firmlingen. Ist ja ganz gut, aber dann kommt's. In diesem Buch wurde unter anderem ein Lied abgedruckt von einem Popsänger in Brasilien, der vor einem Jahr an AIDS gestorben ist. Bevor er starb, sagte er noch in einem Interview, ich würde es wieder so machen. Ich habe wenigstens mein Leben genossen. Welch tolle Botschaft, die er unseren Jugendlichen gibt. Dann kommt's. Dieser Popsänger war Mitglied einer Satanssekte. Und dieses Lied, das dort abgedruckt wurde, lädt die Jugendlichen zum vorehelichen Geschlechtsverkehr ein. Und das ist in einem Buch zur Vorbereitung für Firmung drin. Für Befreiungstheologen eine ganz normale, selbstständige Sache. Wir müssen unseren Jugendlichen ganz klar sagen, der Geschlechtsverkehr gehört zum Sakrament der Ehe. Dafür hat es Gott eingesetzt. Und wenn es eben außerhalb der Ehe benutzt wird, dann kommen die Probleme. Zerfall der Ehe wegen Untreue, dann kommen die Geschlechtskrankheiten und dann kommt vor allem die AIDS heute. Mutter Gottes sagt ganz klar in einer ihrer Botschaften, dass die AIDS-Krankheit die erste Menschheitsgeißel ist, weil die Menschen das sechste Gebot nicht mehr beachten. Und die Mutter Gottes will uns helfen, dass wir wieder rein leben. Es gibt kein besseres Mittel, als unsere Kinder der Mutter Gottes zu weihen. Die Mutter Gottes sagt, all die Menschen, die mir ihr weihen, wird sie retten. Also weihen wir unsere Kinder der Mutter Gottes, weihen wir unsere Familie der Mutter Gottes. Sie verspricht es und dann brauchen wir keine Angst mehr haben. Das dritte Versprechen, das sie gibt, dass sie heute das Problem einer Familie kennt. Sie kennt die materiellen und spirituellen Probleme einer Familie. Und wir erinnern die Brasilianer an das erste Wunder Jesu in der Hochzeit von Kana. Es war Hochzeit, es wurde gefeiert, der Wein ging zu Ende. Die Mutter Gottes hat das gemerkt und war besorgt. Besorgt ums Brautpaar. Damit der Wein ausgegangen wäre, es wäre eine Blamage gewesen fürs Brautpaar. Sie ist hingegangen zu ihrem Sohn und hat gesagt, hat ihm das erzählt. Hat gesagt, musst du was machen. Und hat dann zu den Dienern gesagt, macht all das, was er euch sagt. Und Jesus hat Wasser zu Wein verwandelt, das wissen wir alle. Wenn jetzt eine Familie die Mutter Gottes aufnimmt, dann wird sich Jesus über alles freuen. Es sind doch so viele Familien heute, die die Mutter Gottes rausgeschmissen haben. Da machen wir nämlich das, was der Johannes gemacht hat. Als Jesus am Kreuze hang, am Kreuze stand die Mutter Jesu und Johannes. Und Jesus sagte, sieh da deine Mutter, sieh da dein Sohn. Und wir alle wissen, dass Johannes die Mutter Jesu mit zu sich nach Hause genommen hat. Wenn wir Familienzenakel machen, dann machen wir das, was Johannes gemacht hat. Dann erfüllen wir den letzten Wunsch Jesu. Dann nehmen wir die Mutter Gottes in unser Haus auf. Denn sie ist heute so einsam und verlassen. Viele Menschen wollen nichts mehr wissen von ihr. Wenn wir die Mutter Gottes in unserem Haus aufnehmen, dann freut sich der ganze Himmel. Weil Jesus liebt seine Mutter über alles. Und Maria liebt Jesus über alles. Wenn wir Jesus wirklich lieben wollen, müssen wir in die Schule von Maria gehen. Ohne Marienverehrung ist es sehr schwierig, ich würde sagen unmöglich, wirklich zu Jesus zu gelangen. Der schnellste, sicherste und einfachste Weg zu Jesus ist durch Maria. Aber da gibt es heute wieder so kluge Menschen, die sagen, man kann keine Marienverehrung haben, denn die Mutter Gottes führt uns weg von Jesus. Da kann ich nur sagen, Quatsch. Ja, hast du sowas mal gesehen, dass eine Mutter den Platz ihres Sohnes stehlen will? Eine Mutter, die alles für ihren Sohn getan hat. Diejenigen wissen nicht, dass Jesus durch Maria zu uns gekommen ist. Und dass er jetzt will, dass wir durch Maria zu ihm kommen. Wie sehr freut er sich, wenn wir durch Maria zu ihm gelangen. Wie sehr freut er sich. Also brauchen wir uns keine Gedanken haben. Denn dort, wo die Familien anfangen, mit Maria zu beten, führt die Maria sofort diese Familien zur eucharistischen Anbetung. Zu ihrem Jesus. Dorthin bringt sie die Mutter Gottes. Darum sagen wir den Menschen drüben, ladet die Mutter Gottes ein, sie wird euch helfen bei all den Problemen. Wir müssen nur Mut haben und die Mutter Gottes reinlassen. Das vierte Versprechen, das sie gibt, dass sie sagt, während des Strafgerichtes wird sie diesen Familien besonderen Schutz gewähren und wir sind nicht mehr weit weg davon. Deshalb der dringende Aufruf der Mutter Gottes. Pater Gobi sagte mir im Januar, geh nach Deutschland, halte Zenakel, die Zeit eilt, eilt, eilt. Das sind die vier Versprechen, die Mutter Gottes gibt. Wie kann man denn Mitglied werden der Marianne-Spritz-Bewegung? Erstens muss man wissen, dass die Marianne-Spritz-Bewegung eine Bewegung der Mutter Gottes ist. Offiziell existiert sie überhaupt nicht. Es gibt keine juridische Organisation. Der Heilige Vater sagt, die Marianne-Spritz-Bewegung ist der Geist Mariens, der in alles eindringt. In alle Herzen der Menschen, Familien, Pfarrhäuser, Ordenshäuser und so weiter. Um die Menschen wieder zu Jesus zu führen. Um die Menschenherzen wieder zu öffnen für die Gaben des Heiligen Geistes. Für das ist die Marianne-Spritz-Bewegung gedacht. Um Mitglied zu sein der Marianne-Spritz-Bewegung, muss man drei Bedingungen leben, die die Mutter Gottes fordert. Wer sie lebt, ist Mitglied. Wer sie nicht lebt, ist nicht Mitglied. Wer den so einen Einschreibeschein unterschreibt, aber die Bedingungen nicht lebt, ist auch kein Mitglied. Es kommt nicht aufs Papier drauf an. Die erste Bedingung ist, die Weihe an das unbefleckte Herz der Mutter Gottes. Das kennen wir alle, wir machen es ja immer. Als einfach zu beten, ist aber schwierig zum Leben. Was will die Mutter Gottes durch die Weihe? Sie will, dass wir uns ihr ganz anvertrauen. Dass wir ganz ihr gehören. Dass sie mit uns machen kann, was sie will. Dass sie uns dort einsetzt, wo sie uns braucht. Es ist ja gar nicht so einfach. Wir weihen uns der Mutter Gottes. Da kommt die Mutlosigkeit. Da kommt der Zweifel. Da kommt die Angst und so weiter. Und wir wollen mit der Mutter Gottes nicht gehen. Und die Mutter Gottes muss immer warten, bis wir endlich kapieren, was die Weihe an das unbefleckte Herz bedeutet. Wir müssen mit der Mutter Gottes gehen. Wir müssen auf sie vertrauen. Schauen wir doch ein kleines Kind an, das seine Mutter liebt. Ein kleines Kind, das seine Mutter liebt, schaut immer auf seine Mutter. Wenn die Mutter was sagt, dann hört sie aufmerksam. Ein kleines Kind geht nicht zu einer anderen Person, zu einer fremden Person und fragt, ja, was hat denn eigentlich meine Mutter jetzt gesagt? Ich habe es nicht verstanden, könntest du mir das mal erklären? Das macht doch kein Kind. Die Mutter Gottes will, dass wir so mit ihr umgehen. Dass wir ihr vertrauen wie ein kleines Kind. Sie leidet, weil wir ihm nicht vertrauen. Wir sollen wie ein kleines Kind auf den Arm der Mutter Gottes liegen. Wenn ein kleines Kind auf den Arm der Mutter liegt, da kann es draußen schneien, stürmen, Gewitter toben, was weiß ich alles. Das kleine Kind fühlt sich geschützt von der Mutter. Hat keine Angst, ist ja bei der Mutter. Und so will die Mutter Gottes unsere Weihe. Und dann können wir nicht meckern und rummurren und so weiter, wenn die Mutter Gottes uns an einen Platz stellen will, wo sie uns braucht. Weil dann leben wir die Weihe nicht mehr. Wie viele von uns weihen sich täglich der Mutter Gottes, aber wenn sie irgendwas will, dann machen sie nicht mit. Dann machen sie nicht mit. Die Mutter Gottes will uns führen. Und deshalb, weil sie weiß, dass es so schwierig ist, die Weihe zu leben, gibt sie uns zwei Hilfsmittel. Und diese zwei Hilfsmittel müssen wir benutzen. Wenn wir es nicht benutzen, dann können wir es eben nicht leben. Das erste Hilfsmittel ist das Zenakel, das Gebet mit ihr in der Familie. Warum? Weil sie in dem Zenakel außerordentlich anwesend ist, als wenn sie erscheint. Sie erfleht für diese Menschen, die mit ihr beten, die Gaben des Heiligen Geistes. Und wer die Gaben des Heiligen Geistes hat, hat alles. Damit hilft sie diesen Menschen, dass sie wirklich die Weihe an ihr unbeflecktes Herz leben können. Wer das Gebetszenakel nicht macht mit der Mutter Gottes, der kann es eben nicht leben, die Weihe. Der kann es nicht leben, so einfach ist es. Das zweite Mittel, das die Mutter Gottes gibt, ist ihr Buch. Dieses Buch ist wichtig, sehr wichtig, weil es das Buch der Mutter Gottes ist. Sicher, es gibt andere Bücher, die tiefer gehen, vielleicht als dieses Buch. Aber dieses Buch ist äußerst wichtig, weil es das Buch der Mutter Gottes ist. Das ist das Instrument, das die Mutter Gottes ausgewählt hat, um uns zu helfen, die Weihe zu leben. Und da hat es dann keinen Sinn, dass wir sagen, das gefällt mir nicht und so. Wenn es einem nicht gefällt, dann will er es schon wieder besser wissen als die Mutter Gottes. Durch dieses Buch erklärt die Mutter Gottes uns die Gefahren, die auf unseren Glauben lauern, die Zeichen der Zeit, damit wir es besser verstehen, und führt uns wieder hin zur Heiligen Schrift. Wie viele Menschen lesen heute noch die Heilige Schrift? Sind sehr wenig. Viele vergeuden die Zeit mit dem Fernsehen, mit allen möglichen Unfug, den sie lesen, haben aber keine Zeit mehr, das Wesentliche zu lesen, zu wissen, was Gott will von uns. Und die Mutter Gottes macht das sehr geschickt. Wir erklären das den Brasilianern. Wir fragen die Brasilianer, wie ist es denn, wenn eine Mutter dem Kind die Suppe gibt? Nimmt sie den Löffel mit der heißen Suppe und schiebt sie rein im Mund, dass sie den Mund verbrennt? Das macht sie doch nicht. Eine Mutter, die die Suppe dem Kind gibt, nimmt die Suppe, bläst, probiert, ist es nicht so? Wenn sie eine richtige Temperatur hat, dann schiebt sie es rein im Mund. Und das Kind isst die Suppe, ohne sich den Mund zu verbrennen. So macht es die Mutter Gottes mit uns, wenn wir uns führen lassen, dass sie uns wieder aufmacht für die Heilige Schrift. Dass wir das Interesse wieder kriegen und so weiter. Damit wir die Weihe leben können, brauchen wir dieses Buch. Jeder muss dieses Buch haben und müssen Zenakel machen. Täglich sollen wir eine Botschaft lesen. Und wir sollen es der Mutter Gottes überlassen, welche Botschaft sie aussucht. Ganz einfach aufschlagen, lesen. Am Schluss werde ich es kurz erklären, wie es funktioniert. Und ihr werdet euch wundern, wie die Mutter Gottes euch führt. Ihr werdet euch wundern. Denn täglich sucht sie eine Botschaft aus, die genau trifft auf das, was er euch macht und was er fühlt. Und so einfach ist es. Und so schön wird es dann, wenn man sich von der Mutter Gottes führen lässt. Das zweite Versprechen ist, dass die zweite Bedingung ist, die Treue zum Heiligen Vater. Ist sehr schwierig heute. Sehr schwierig. Wie viele Menschen können dem Heiligen Vater nicht mehr treu sein? Wie viele Menschen sagen, das geht nicht, das ist unmöglich, das kann man heute nicht mehr machen in unserem 20. Jahrhundert, so aufgeklärt und so. Kann man sowas nicht mehr akzeptieren? Diese Menschen verstehen nicht, was sie sagen. Und traurigerweise gehören zu diesen Menschen sehr hochintelligente Theologen, die als Theologen, als Wissenschaftler sehr intelligent sind, sehr groß sind. Aber wenn es um Glauben geht, sagt der Pater Gobbi, große Esel sind. Und wenn wir denen nachlaufen, oder laufen wir einem Esel nach? Aber wir haben auch zu Eseln. Da müssen wir aufpassen. Wir müssen wieder wissen, was Sache ist. Wir müssen wieder aussprechen, was Wahrheit ist. Und das ist sehr einfach. Jesus hat nur eine Kirche gegründet. Nur eine. Und die heißt die Heilige Katholische Kirche. Als er zu Petrus sagte, du bist der Fels und auf diesen Felsen baue ich meine Kirche. Der hat nicht gesagt, eine Kirche. Der hat gesagt, meine Kirche. Und dann kann kein anderer herkommen und behaupten, es gibt noch eine andere Kirche, die auch eine Wahrheit besitzt. Heute durch die falsche Ökumene spricht man, jeder hat ein Stück Wahrheit. Unfug. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit, das Leben und der Weg. Da kann es nicht noch einen anderen geben, der dasselbe behauptet. So Unfug.
Jesus hat zu Petrus gesagt, ich habe für dich gebetet, damit du im Glauben nicht wankst. Und du bestärke deine Mitbrüder. Wenn Jesus für den Glauben von Petrus garantiert, dann kann kein anderer daherkommen und das Gegenteil behaupten. Auch nicht durch Mehrheitsbeschluss. Der Heilige Vater ist der rechtmäßige Nachfolger von Petrus und hat das Charisma von Petrus. Und wenn er in Angelegenheiten des Glaubens und der Sittlichkeit spricht, dann ist er unfehlbar. Aufgrund des Versprechens von Jesus Christus. Ja, das kann nur ein gläubiger, demütiger Mensch verstehen, der offen ist für die Gnade Gottes. Ein stolzer Mensch kann das nicht verstehen. Und da ist das Problem. Die Mutter Gottes hat in Fatima gesagt, es wird eine schwierige Zeit kommen, wo viele Menschen den wahren Glauben verlieren werden. Diese Zeit ist da heute. Nur diejenigen werden nicht den Glauben verlieren, die dem Heiligen Vater treu bleiben. Wir alle wissen, dass die heilige katholische Kirche leidet, dass sie schwer krank ist. Es ist der mystische Leib von Jesus Christus. Ja, wie machen es denn wir mit einem Kranken, wenn wir jemanden haben aus unserer Familie, der schwer krank ist, vom langen Liegen sich wundgelegen hat, sehr leidet? Gehen wir da hin und schütten Essig in die Wunden von dem, dass er brüllt wie ein Stier? Machen wir das? Nur ein Wahnsinniger würde sowas machen. Wenn wir diesen Menschen gern haben, dann behandeln wir ihn mit Liebe, mit Geduld. Ja, warum machen es wir dann mit der heiligen katholischen Kirche? Schütten Essig in die Wunden, kritisieren die Kirche, treten sie mit Füßen. Die Mutter Gottes sagt, die Kirche meines Sohnes braucht Liebe, Liebe. Sie ist schwer krank. Sie braucht unser Gebet und unsere Liebe. Und wenn wir helfen wollen, dann sollen wir beten für den heiligen Vater. Wir warnen die Brasilianer vor den Sekten. In kleinen Städten, wo wir arbeiten, vor kurzem war ich in einer kleinen Stadt, gibt es 72 Sekten. 8000 Einwohner, 72 Sektenkirchen. Man muss sich vorstellen, die Sektenpriester, warum haben die so großen Erfolg bei uns drüben? Erstmal bei 40 Grad im Schatten laufen sie rum mit Anzug und Krawatte, wo uns einer zusammenbrechen würde, weil er es nicht aushalten würde wegen der Hitze. Da müssen sie immer sehr schön angezogen rumlaufen. Mit der Bibel unterm Arm, da sprechen sie die Leute an und sprechen sehr schön von Gott. Sind sehr wortgewandt. Sprechen sehr schön über die Heilige Schrift. Und die Menschen kommen. Warum? Weil die Kirchen zu sind. Die Befreiungstheologen sprechen ja nicht mehr über das. Und dann sagen wir den Menschen, passt auf. Passt auf. Wenn diese Sektenpriester über den Papst sprechen, was machen sie denn? Da werden sie wütend. Da schimpfen sie über den. Und wenn sie über die Mutter Gottes sprechen, über die sprechen sie überhaupt nicht. Die stellen sie ins Abseits. Dann sagen wir denen, die Fundamente unseres katholischen Glaubens ist die Treue zum Heiligen Vater und die Marienverehrung. Wenn wir mit einem dieser Fundamente wegtun, dann kommt unser Glauben ins Wanken. Der Heilige Vater hat gesagt, es kann nur einer ein guter Katholik sein, der marianisch ist. Unser Heiliger Vater gibt das beste Beispiel dazu. Und das gilt auch hier in Deutschland. Wie viele Theologen reden so schön daher, so wortgewandt. Wenn es auf den Heiligen Vater drauf aufkommt und auf die Mutter Gottes, dann erzählen sie Unfug. Jetzt wissen wir es, wir dürfen denen nicht folgen. Wenn wir wirklich treu bleiben wollen. Um treu zu bleiben, müssen wir uns im unbefleckten Herzen der Mutter Gottes weihen, dann hilft sie uns nämlich, dass wir auf diese Tricks von diesen sehr klugen Theologen nicht reinfallen. Die Mutter Gottes will auch nicht, dass wir schlecht reden über diese Theologen. Das will sie nicht. Wir dürfen die Wahrheit sagen. Aber wir sollen beten für sie. Denn auch sie will die Mutter Gottes retten. Das will die Mutter Gottes. Dass wir auch diese Menschen in ihr unbeflecktes Herz führen. Die dritte Bedingung der Mariaischen Priesterbewegung ist, dass wir Apostel des unbefleckten Herzens der Mutter Gottes werden. Was heißt es konkret? Dass wir der Mutter Gottes helfen, alle Menschen in ihr unbeflecktes Herz reinzuführen, dort, wo der sichere Zufluchtsort ist. Deshalb seid ihr heute alle da. Die Mutter Gottes hat jeden Einzelnen von euch heute hierher gebracht. Jeden Einzelnen. Um euch anzusprechen, zu sagen, ich brauche euch als meine Apostel meines unbefleckten Herzens. Helft mir, Deutschland in das unbefleckte Herz zu bringen. Viele werden von uns sagen, ja, wie denn? Ich habe doch keine Ahnung. Ich bin doch so klein. Da wird die Mutter Gottes antworten, ja, deshalb habe ich dich geholt. Weil du so klein bist. Weil du überhaupt nichts kannst. Deshalb bist du so wertvoll für mich. Versteht ihr? Und deshalb, wenn wir diesen dritten Punkt versprechen wir der Mutter Gottes, das heißt konkret, wir fangen sofort an, Gebetszenakel zu machen. In unserer Familie, mit Kollegen, Freunden, Arbeitskollegen und so weiter, sprechen von der Marianischen Priesterbewegung, versuchen alles, alle Menschen aufs unbefleckte Herz der Mutter Gottes aufmerksam zu machen. Und das müssen wir schnell tun, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Das sind die drei Bedingungen. Ich möchte euch jetzt noch ein wenig was erzählen von dem, was die Mutter Gottes in den Gebetszenakeln in Brasilien wirkt. Ich war in einer kleinen Stadt, wo die Menschen als Edelsteinwäscher arbeiten. 4000 Einwohner, sehr abgelegene Stadt. Dort herrscht sehr viel Prostituierung, Gewalt und so weiter, weil die knallen sich gegenseitig nieder, weil sie wegen den Diamanten rumstreiten und so weiter. Von Glauben ist überhaupt nichts mehr da gewesen. In dieser Stadt war ich, weil die Lepra sehr stark verbreitet war. Ich bin eine Woche dort geblieben. Und eines Tages hielt ich einen Lepra-Vortrag in der Kirche. Es war der einzige Ort, wo es möglich war. Es kamen 200 Menschen. Am Ende des Vortrages sah ich eine Muttergottesstatue. Dann sagte ich den Menschen, ich habe so eine schöne Muttergottesstatue da. Jetzt möchte ich noch irgendwas von der Muttergottes erzählen. Habe über die Mutter Gottes gesprochen, dann sagte ich, ja, jetzt haben wir viel gesprochen, jetzt müssen wir auch noch beten. Wir machten ein Gebetszenakel. Als ich dann das Buch aufschlug, um die Botschaft zu lesen, kam die Botschaft, ihr sollt rein sein am Herzen, Geiste, Seele und Körper. Das war sehr treffend für die dort. Und ich war überrascht, wie viele Menschen weinten. Weinten, ganz einfach weinen, so getroffen haben sie sich gefühlt. Ein Jahr später kam ich in diese Stadt zurück. Was mir auffiel, die Kirche war renoviert. War neu angestrichen. Abends kamen 300-400 Menschen zum Zenakel. Dann erzählten mir die Jugendlichen, was geschehen war. Sie sagten mir, früher haben wir am Sonntag Feste gemacht, gefeiert, Mädels, manchmal sogar Rauschgift genommen. Aber dieses Gebetszenakel hat uns so ergriffen, dass wir angefangen haben, für die Mutter Gottes zu arbeiten. Wir haben angefangen, anstatt am Sonntag Feste zu feiern, uns im Gebet mit der Mutter Gottes zu treffen. Dann kam uns die Idee, die Kirche zu renovieren. Dann haben sie Holz gekauft, den Dachstuhl neu gemacht. Dann haben sie in der Stadt und auf dem Land draußen Gebetszenakel gegründet. Und mittlerweile haben sie sogar einen Priester gekriegt. Als ich beim Heimfahren beim Bischof vorbeifuhr, ein italienischer Bischof, sagte er mir, ich war vor ein paar Tagen in dieser Pfarrei, in dieser Stadt. Und als die Jugendlichen mir erzählten, was dort geschah, musste ich weinen als Bischof. Dann sagte er, Manfred, ich will, dass du in allen Pfarreien Gebetszenakel organisierst. Könnt ihr euch vorstellen? In San Marino, wo wir jetzt waren, war ein Bischof da aus El Salvador, ein junger Bischof. Sagte, ich bin seit 2 Monaten Bischof. Bis jetzt wusste ich nicht, welchen Pastoralplan ich anwenden kann. Nach diesem Gebetszenakel in San Marino weiß ich, wie ich anfange mit der Marianischen Priesterbewegung. Ich werde ganz einfach mit der Marianischen Priesterbewegung durch die Gebetszenakel meine Diözese organisieren. So wirkt die Mutter Gottes, wenn man offen ist für sie. Ich habe euch von der reichen Frau erzählt in der Landeshauptstadt. Sehr reiche Familie, ihr Sohn war ein Sorgenkind, weil er immer große Feste machte in der Stadt. 400-500 Menschen, könnt ihr euch vorstellen, was das kostet? 400-500 Menschen. Die schönsten und größten Feste in der Landeshauptstadt. Mädchen, Rauschgift und so weiter. Die Mutter hat gelitten, gebetet. Eines Tages sieht er seine Mutter dort knien. Das hat ihn so ergriffen, dass er sich bekehrt hat. Jetzt hält er keine Feste mehr. Jetzt am Sonntag trifft er sich in einer Kirche mit den Jugendlichen zum Gebetszenakel vom Ausgesetzten Allerheiligsten. Vor kurzem sagte er zu mir, ich werde nicht ruhen, bis ich all die Jugendlichen, die mit mir gefeiert haben, bei der Mutter Gottes habe. Ich habe ihr versprochen, dass ich von nun an die schönsten und größten Jugendszenakel für sie mache. Das macht die Mutter Gottes. Ich habe euch auch erzählt von dieser kleinen Urwaldstadt, wo fast alle Menschen Gebetszenakel machen. Als Pater Gobbi dort war vor 3 Jahren und diese vielen Kinder sah, fuhren sie dann bei einer Baustelle vorbei, wo Ärzte ein Krankenhaus bauen wollten, um Abtreibungen zu machen. Die ja verboten waren im Krankenhaus, weil es dem Pfarrer der Pfarrei gehörte. Der Priester erzählte das in Pater Gobbi, der bat, das Auto anzuhalten, stieg aus, betete vor der Baustelle und segnete die Baustelle. 2 Wochen später sind die Bauarbeiten eingestellt worden und bis heute sind sie nicht aufgenommen worden. Die Ärzte mussten weggehen, es kamen neue Ärzte. Seit Februar hat diese Stadt Anbetung täglich von 8 Uhr morgens bis abends 6 Uhr. Die Anbetung morgens um 8 Uhr beginnt unter Leitung des Narkosearztes vom Krankenhaus. 2 Stunden. Nachmittags kommt die Kinderärztin und hält 2 Stunden Anbetung. In dieser Stadt seit 2 Jahren keine Abtreibung mehr. Vor 20 Jahren war das eine Stadt, wo wildwestähnliche Methoden geherrscht haben wegen Landproblemen, wo sich die Leute gegenseitig niedergeschossen haben. Seit 2 oder 3 Jahren keine Abtreibung mehr, keine Ehescheidung mehr. Fast alle Sektenkirchen haben zugemacht. Vor kurzem, in einer Woche, sind 80 Sektenanhänger in die katholische Kirche übergetreten, haben sich taufen lassen. Die Sekten nehmen dort zu, wo die Befreiungstheologen sehr stark tätig sind. Aber wo die Mutter Gottes anfängt, da kommen sie wieder alle zurück zu ihr. Wenn wir ihr helfen. In dieser Stadt ist die Mutter Gottes auch sozial tätig geworden, weil die Befreiungstheologen sich immer vorhalten, ihr betet ja nur, ihr macht doch nichts. Ja, wenn wir uns der Mutter Gottes anvertrauen, ich habe es euch erklärt, dann hilft die Mutter Gottes uns, die Ich-Sucht in unserem Herzen zu zerstören. Dann kommt die Liebe wieder. Dann kommt eine wahre Nächstenliebe. Und durch diese Nächstenliebe können wir wirklich eine Solidarität aufbauen. In dieser Stadt wurde ein Krankenhaus gebaut, durch die Pfarrei, eine große Schule, ein Altenheim. Wenn wir mit der Mutter Gottes gehen, brauchen wir keine Angst zu haben. Ich möchte euch noch zwei Beispiele erzählen. Ich bin fast schon am Ende, aber heute können wir ein wenig überziehen. Das schenkt er dann der Mutter Gottes. Wir sagen immer, schaut nicht auf die Uhr, denn wenn er meint, ihr habt ein Problem zu Hause, die Mutter Gottes regelt das schon, dass es zu keinem Problem wird heute. Gell? Noch zwei Beispiele zum Abschluss, um euch zu zeigen, wie die Mutter Gottes wirklich vom Pater Gobi geführt wird. 1990 war er in Chauru, in dieser kleinen Stadt, da hat er mich gerufen. Der kannte mich überhaupt nicht. Er kann überhaupt kein Deutsch und kennt auch nicht das deutsche Aussetzungswerk. In dieser Zeit hatte das deutsche Aussetzungswerk nicht vor, die Lepraarbeit auf ganzen Mato Grosso auszuweiten. Und das sagte er zu mir, in Kürze wirst du durch den ganzen Mato Grosso fahren, dann durch ganz Brasilien und die Leprakranken betreuen. Und die Botschaft der Mutter Gottes verbreiten. Und ich dachte, ja, der kann ja ruhig reden, der hat ja keine Ahnung. Der übertreibt jetzt, habe ich mir gedacht. Gell? Habe ich nicht ernst genommen. Ein paar Monate später werde ich überrascht vom deutschen Aussetzungswerk, indem sie mir mitteilen, dass sie die Meinung geändert haben. Hat aber keine Absprache gegeben zwischen Pater Gobi und dem deutschen Aussetzungswerk. Die kennen sich gar nicht. Seit 1992 fahre ich im ganzen Mato Grosso rum, Gebiet dreimal so groß wie die Bundesrepublik, und betreue 11.000 Leprakranke. Und wenn ich die Städte abfahre, dann habe ich immer eine Kiste Bücher bei mir und mache immer die Arbeit zusammen mit der Mutter Gottes. Ich habe jetzt die letzten 3 Monate die 9 Städte abgefahren an der bolivianischen Grenze. Ich habe Vorträge gehalten für 20.000 Schüler, für 1.000 Lehrer, für 100 Ärzte und so weiter. 5 Rundfunkprogramme gemacht und 3 Fernsehprogramme in dieser Gegend. Immer zusammen mit der Mutter Gottes. Immer mit ihr. Immer angefangen von der physischen Lepra, von der spirituellen Lepra. Dann von ihr. Und dann habe ich den Menschen gesagt, an dem und dem Tag treffen wir uns in der Kirche und da erzähle ich mehr über die Marienspritzbewegung. Ich kann mich erinnern, in einer Stadt, wo ich war, ein italienischer Priester, ja, du meinst, weil du brauchst nur daherkommen, dann kommen die Leute. Da, bei mir kommt keiner, aber weißt du, unbedingt willst, dann lassen wir dich halt machen, da hat er gesagt. Gell? Es sind 2000 Menschen gekommen, abends um 7 Uhr. Viele Schüler, ihr hättet das Gesicht sehen sollen von dem. Da habe ich ihm gesagt, was regt sich denn auf? Das ist doch die Mutter Gottes, die alles macht. Die wollte ja nur, dass du die Tür aufsperrst von der Kirche, damit sie rein kann. Du hast ja immer zugesperrt gehabt. Jetzt hast du ja aufgemacht, jetzt hat sie reingehen können. Da war der so begeistert, dass er gesagt hat, ab sofort jeden Donnerstag machen wir Gebetsenakel in der Kirche. Ja, so einfach hieß es. Ein konkretes Beispiel, das wir jetzt erlebt haben in Deutschland, in Dresden. Wo also die meisten Protestanten sind. Wir kommen hin, der Pfarrer dort sagt, hier geht nichts. Höchstfall kommen 12 Leute. Also Rosenkranz könnt ihr gleich abschaffen, weil das dauert mehr als eine Stunde und da macht keiner mit. Ihr hättet das Gesicht sehen sollen, als die Leute kamen und die Kapelle zu klein war. Er hatte extra ein Abendessen vorbereitet für 12 Leute, weil er gemeint hat, es kommen nicht mehr. Hat er abblasen müssen, weil es nicht gereicht hätte. Es sind 50 Leute gekommen. Und kam obendrein noch ein Priester. Und die Leute blieben 3 Stunden, 3,5 Stunden. Als sie aufgehört haben, wollten sie, dass wir noch weitermachen. Und der Pfarrer sagt mir, ja, du kennst dich da nicht aus, du verstehst überhaupt nichts davon. Gell? Ja klar, ich verstehe ja nichts davon, aber sie versteht's. Sie versteht's. Und das hat er nicht mit einkalkuliert gehabt. Dass die Mutter Gottes die Herzen der Menschen besser kennt. Und er sagt, ja, wie kommen die alle her? Ich habe doch keinen eingeladen. Ja, sie hat's gemacht. Ja, versteht ihr, wenn wir mit der Mutter Gottes anfangen zu arbeiten, dass sie wirklich tätig wird. Wie viele Menschen habe ich in Berlin jetzt getroffen, wo ich im Januar dort war? Ich traf sie jetzt wieder und die sagen zu mir, wir haben angefangen, das zu machen, was du gesagt hast. Und jetzt wollen wir nicht mehr aufhören. Ich habe angefangen mit 2 Menschen, wir sind schon 40 jetzt zu machen, Sinakel. In Berlin haben die selben mir gesagt, das funktioniert doch bei uns nicht. Wenn ich jemanden anspricht, der kriegt ja gleich einen Herzinfarkt. Wenn ich ihn anspricht zum Gebet, will doch gar nichts wissen. Und dieselben suchen mich jetzt auf und sagen, wir sind schon 40. Toll, wie das klappt und so weiter. Gestern habe ich wieder einen getroffen in Marienberg, der gesagt hat, ich habe mir nie gedacht, dass das so einfach ist. So einfach. Warum? Weil wir überhaupt nichts machen brauchen. Wir brauchen überhaupt nichts machen. Wir brauchen nur der Mutter Gottes Vertrauen und sie machen lassen. Sie machen lassen. Dann funktioniert das. Und dann werdet ihr euch wundern, was die Mutter Gottes anstellt. Das letzte Beispiel, das ich euch erzählen wollte. 1991 war ich in San Marino. Da sagte Pater Gobi zu mir, nächstes Jahr musst du wiederkommen. Ich sagte, nächstes Jahr komme ich nicht. kann doch nicht jedes Jahr nach Deutschland fliegen. Wie stellst du dir das vor? Kostet Geld. Die Organisation wird sagen, jetzt bleibst du mal dort und arbeitest. Und meine Frau wird sagen, du spinnst ja total. Jetzt bleibst du mal daheim. Du hast die ganze Zeit rum. Ich sage, das funktioniert nicht. Dann sagt der zu mir, was regt sich denn auf? Ist das schon alles organisiert? Ich sage, ja. Im März 92 kommt er nach Sao Paulo, ich treffe ihn dort. Im Juni San Marino. Ich sage, das glaube ich nicht. Sagt der, wieso nicht? Das hängt doch nicht von dir ab. Ist doch schon alles organisiert. Mein Freund, der Pater Nazareno, sagt zu mir, das Problem war nämlich, ich muss mit meiner Frau sprechen. Und ich habe Angst, dass mir die eine aufs Dach gibt, dass es also schwer krachen würde. Dann habe ich zum Pater Nazareno gesagt, ich brauche eine Anlaufzeit, dass ich mit dir sprechen kann. Da hat er gesagt, gut, wenn du bis zu dem Tag nicht gesprochen hast, dann mach's ich. Die Zeit ist abgelaufen, ich habe immer noch keinen Mut gehabt. Eines Tages war ich in der Kirche, habe gebetet, dann kommt mir die Idee, ja, warum fragst du nicht Jesus, dass er dir hilft? Ich dachte, gute Idee, werde ich sofort machen, habe ich mir gedacht. Dann habe ich zu Jesus gesagt, Jesus, deine Mutter hat mich eingeladen nach San Marino. Du bist der Sohn Mariens, du bist Gott, der Allmächtige. Für dich ist nichts unmöglich, du kannst alles machen. Ich will ja gerne nach San Marino gehen, aber das Problem ist, dass ich Angst habe, mit meiner Frau zu reden, weil wenn ich das der sage, dann gibt es einen Riesenkrach. Und da habe ich ganz einfach Angst. Den Mut habe ich nicht. Könntest du denn irgendwas machen, dass ich gehen kann, ohne dass es diesen Ärger gibt? 3 Tage später kommt ein Anruf von der Bundesrepublik Deutschland von einer Frau, die ich überhaupt nicht kenne, die gehört hat von meiner Einladung, aber mehr nicht. Sie ruft mich an und fragt nach meinem Kontonummer, um mir den Flug nach San Marino zu zahlen. Dann erzählt sie mir, dass ihr Mann Angestellter ist im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und meinen Chef kennt und sich wegen Arbeitsbefreiung einsetzen kann. Ich war so gerührt, dass mir die Tränen kommen sind. Meine Frau stand neben dort und sagt, ja, was ist denn jetzt passiert? Ist jemand gestorben bei dir? Ist was Schlimmes passiert in Deutschland? Dann habe ich ihr erzählt, was los war. Sag, Mensch, wieso überlegst du da noch? Ich wäre schon längst in San Marino, wenn ich so eine Einladung kriegen würde. Dann habe ich ihr gesagt, dann ist mir gekommen, dass ich in der Kirche Jesus gebeten habe, bin ich sofort in die Kirche gegangen, habe mich wahnsinnig gefreut, habe Jesus gedankt, habe der Mutter Gottes gedankt. Dann habe ich wieder mal gespürt, wie schön es ist, wenn man sich von der Mutter Gottes führen lässt. Und wie tief die Freundschaft geht. Dann kann man wieder hoffen, dann werden auch diese schwierigen Zeiten, in denen wir heute leben, wo so viele Menschen die Hoffnung verloren haben, kommt die Hoffnung wieder. Wenn man weiß, man hat jemand auf seiner Seite, der stärker ist als alle Probleme. Und wenn dann die Mutter Gottes uns sagt, ich brauche eure Probleme, eure Schwierigkeiten, damit ich sie aufopfern kann, damit ich die Sünder retten kann. Und wenn wir das verstehen und unsere Probleme und Schwierigkeiten der Mutter Gottes schenken, damit dann irgendwo auf der Welt sich ein Sünder bekehrt, dann verbinden wir uns mit Jesus, gehen zusammen mit Jesus, um die Sünder zu retten. Und es wird dann ganz was Schönes. Dann meckern wir nicht mehr rum, wenn Schwierigkeiten kommen. Dann wären wir höchstens nervös, wenn wir plötzlich keine Schwierigkeiten mehr haben. Dann können wir der Mutter Gottes nichts mehr aufopfern. Da kommt es dann das Problem. Wenn wir das verstehen, dann können wir in diesen schwierigen Zeiten unsere Leid tragen. Vor kurzem habe ich gehört, dass eine Frau sich der Mutter Gottes geweiht hat und hat sie sich beschwert bei der Mutter Gottes, dass sie Probleme zugenommen haben. Ja, das Kreuz nimmt uns die Mutter Gottes nicht. Ohne Kreuz kein Sieg. Aber sie hilft uns, das Kreuz zu tragen. Und sie will uns zu verstehen geben, was wir alles Gutes machen können durch unser Kreuz, tägliches Kreuz. Die Person, die so gesprochen hat, hat nicht verstanden, was die Weihe an das unbefleckte Herz der Mutter Gottes heißt. Jedes Mal, wenn wir aus Liebe was aufopfern, kriegen wir es doppelt zurück von der Mutter Gottes. Versteht ihr das? Die lässt sich nie überbieten. Nie. Deshalb, wenn wir uns von der Mutter Gottes führen lassen, wenn wir Vertrauen haben in sie, dann macht sie alles für uns. Wie eine Mutter, die immer da ist und alles macht. Und vergesst nie, eine Mutter leidet am meisten mit den Kindern, die sich entfernt haben von ihr. Und wenn die Kinder dann zurückkommen, dann ist die Freude übergroß. Und wenn wir jetzt anfangen, Gebetszenakel zu machen, dann helfen wir eben, diese Kinder der Mutter Gottes zurückzubringen. Und sie wird uns dabei helfen. Ich möchte euch jetzt noch erzählen, wie das Gebetszenakel abläuft, dann sind wir fertig. Wie man das Gebetszenakel macht, steht in diesem Zettel. Das war nicht der Pater Gobbi, der das erfunden hat, wie man das macht. Das war sie selber. Also kommt es jetzt gar nicht in Frage, dass einer sagt, das ist mir zu einfach. Dann will er schon wieder besser wissen als die Mutter Gottes. Die Mutter Gottes will es so. Warum? Weil sie eine Atmosphäre schaffen will, wie es im ersten Zenakel war im Abendmahlsaal. Ganz einfach, schlicht und einfach. Aber da gibt es wieder so viele, die Neugierde, wollen es besser wissen und möchten dann wieder was anderes reinbringen. Die Mutter Gottes sagt, nein, fusch mir nicht ins Handwerk, ist doch nicht dein Zenakel, ist doch meins. Pfarrer Gobbi sagt, er ist sehr besorgt um eine Sache hier in Deutschland. Der sagt, ich soll es in allen Synakeln sagen. Es gibt in Deutschland eine Inflation von Sehern und Botschaften. Von 100 Botschaften, 90 sind falsch. Die Mutter Gottes will uns helfen, dass wir nicht in die Irre geführt werden. Wenn wir das machen, was sie hier bittet, verlangt von uns, dann haben wir die Garantie, dass wir nicht in die Irre geführt werden. Wenn wir Gebetsynakel machen, dann darf nur dieses blaue Buch verwendet werden. Keine andere Botschaft. Der Tag hat 24 Stunden. Man macht ja nicht nur das Synakel. Das Synakel dauert 40 Minuten. Man hat noch Zeit für andere Gebete, wo man dann andere Sachen machen kann. Aber im Gebetssynakel nur dieses blaue Buch. Das Gebetssynakel beginnt mit der Anrufung des Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Dreimal. Dann kommt der Rosenkranz, entweder der Freudenreihe, Schmerzensreihe oder Glorreihe. Einer von den dreien und kein anderer im Synakel. Kein anderer, einer von den dreien. Den könnt ihr so beten, wie ihr es gewohnt seid, mit Meditation und so weiter. Es gibt verschiedene Meditationen. Könnt ihr die Heilige Schrift benutzen, könnt ihr andere Meditationen benutzen, aber es muss einer dieser drei sein. Dann kommt das Gebet für den Heiligen Vater. Wir bitten drüben in Brasilien unsere Schutzengel, dass sie in Prozession unser Gebet zum Heiligen Vater bringen und in sein Herz legen. Denn der Heilige Vater spürt, wenn die Schutzengel kommen und ihm das Gebet ins Herz legen, verspürt er eine große Liebe im Herzen. Und das braucht er heute, weil er so einsam und so alleine ist. Und damit will die Mutter Gottes ihm helfen, durch unser Gebet. Dann beten wir das Salve Regina. Nach dem Salve Regina schlagen wir das Buch auf und lesen eine Botschaft. Ich habe es jetzt aufgeschlagen und werde die Botschaft nachher lesen. Das ist die Botschaft, die Mutter Gottes heute für uns will, dass wir es lesen. Ich werde es dann zum Schluss lesen. Wenn die Botschaft gelesen wurde, dann kann man etwas sprechen über die Botschaft. Keine großen Diskussionen. Die Mutter Gottes will es nicht, dass dann plötzlich Leute aufkreuzen, die recht gescheit daherreden. Sie will diese Atmosphäre sehr einfach und klein, bescheiden. Wir sollen, wenn wir einen Synakel machen, wo Kinder anwesend sind, können wir etwas Katechismus machen. Wenn mehrere Leute da sind, mehrere Familien da sind, nach der Botschaft, nach dem Katechismus, können wir etwas Fraternita machen. Verbrüderlichung, also miteinander sprechen, sich gegenseitig kennenlernen. Denn die Mutter Gottes will ein Netz der gegenseitigen Hilfe flechten, dass wir uns gegenseitig helfen und besser kennenlernen. Und dann schließt man ab mit dem Gebet des Weihaktes. So muss das Synakel gehalten werden, das ist der ausdrückliche Wunsch von ihr. Sie bittet darum, dass keine anderen Botschaften mit reinkommen, nur das blaue Buch. Wenn ihr jetzt einen Zweifel habt und sagt, das verstehe ich nicht, dann hat es gar keinen Sinn, dass er nachher herkommt und zu mir sagt, ich verstehe es nicht. Dann beschwert ihr euch bei ihr. Dann geht er hin in die Kirche vom Allerheiligsten und sagt zu Jesus, der hat uns so viel Zeug erzählt, ich kann das ganz einfach nicht alles glauben. Jetzt hilf du mir mal, dass ich klar wäre in meinem Kopf, dass ich wirklich deiner Mutter helfen kann. Und dann kriegt er auch die Antwort. Hat gar keinen Sinn, dass er jetzt hinter anderen Leuten herläuft, um eure Zweifel zu beseitigen. Dann kriegt er, erwischt einen Verkehrten und er führt euch auf ihre Wegen. Da geht in die Kirche rein und unterhaltet euch auch mit eurem Beichtvater, damit er klarkommt. Versteht ihr? Der Teufel ist natürlich auch schlau, der erzählt euch jetzt, der erzählt einen vielen Schmarrn, da brauchst du nicht alles glauben, was er erzählt, gell? So geht's los, gell? Glaubt dem nicht. Wenn er Zweifel hat, geht er sofort zu Jesus und sagt es ihm. Vorm Tabernakel betet er. Dann kriegt er auch die Antwort, gell? Dieses Buch hier soll jeder haben. Jeder. Sonst könnt ihr keinen Synakel machen. Ihr sollt Synakel einmal täglich machen in der Familie, mit denen, die mitbeten wollen. Es gibt immer ein paar, die nicht mitbeten wollen und die lasst ihr in Ruhe. Da braucht ihr nicht zum Streiten anfangen jetzt mit denen, die nicht beten wollen. Die Mutter Gottes sagt, respektiert sie, betet alleine, weiht sie mein unbefleckten Herz und überlasst mir das. Sie versteht es wesentlich besser, dann die Dickschädel von den anderen dazu behandeln, damit sie dann auch dazukommen. Das reicht, wenn wir beten. Einmal in der Woche sollen wir uns zusammenfinden mit Freunden, Kollegen, anderen Familien und ein Gebetssynakel machen. Einmal in der Woche. Zum festgesetzten Tag, festgesetzter Uhrzeit. Und einmal im Monat, mindestens, wir raten immer am ersten Samstag des Monats, wegen der Botschaft von Fatima, in der Kirche ein Synakel mit ausgesetzten Allerheiligsten und, Messe. In Cuiabá, wo diese Gebetssynakel sich verbreitet haben in der Landeshauptstadt, wo vor 2 Jahren die Kirchen zu waren, sind heute 15 Kirchen, einschließlich des Dom, die machen wöchentlich Gebetssynakel mit Aussetzen des Allerheiligsten. Könnt ihr euch vorstellen, die Laien haben sich mit der Mutter Gottes zusammengetan, sie hat die Tür aufgemacht, die Laien sind rein, sind zum Pfarrer hingegangen und haben gesagt, einen Schlüssel her jetzt. Jetzt reicht es uns, gell? Die Kirche war lang durch zu. Jetzt setzen wir dieses Allerheiligste auf den Altar und jetzt wird gebetet hier. Der Pfarrer natürlich, so viele Leute kommen, auch reiche Leute. Einige von denen keinen Mut gehabt, sich zu stellen, haben dann das gemacht. So sind jetzt in 15 Kirchen Anbetung wöchentlich, in Form eines Zenakels. Wo am Sonntag ein Gebetszenakel direkt übertragen kommt, Rundfunksender. Ja, wenn man anfängt mit dir, dann läuft's, dann geht's voran. Also, habt ihr Mut, fangt an. Wenn ihr allein seid, fangt allein zu beten, ihr seid ja nicht allein, betet ja mit, seid ihr schon zu zweit. Und dann schickt sie euch plötzlich Leute, die mitmachen. Zerbrecht euch jetzt nicht den Kopf, mit wem kann ich beten. Fangt an zu beten und sie wird den Rest machen. So einfach ist es, so einfach. Die in Berlin haben es mir bestätigt. Und gestern auch einer in Marienberg, der hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so einfach ist. Die Brasilianer haben es verstanden. Jetzt will die Mutter Gottes das auch hier in Deutschland verstehen. Ich lese euch jetzt die Botschaft vor, die ich aufgeschlagen habe, die Mutter Gottes haben will, dass wir es jetzt hören. Das ist die Botschaft vom 24. Oktober 1975. Und die heißt, euer Schweigen. Wie oft schon sage ich es dir, Schmerz und Unverstandensein werden dein Los sein. Niemals jedoch wird es Hindernisse geben. Es geht ja um mein Werk. Niemand wird es anrühren. Meine Engel haben den Kampf bereits begonnen. Meinem Befehl gemäß sind sie dabei, meine Söhne aus allen Erdteilen zu sammeln. Mein Herz weiß, mit welchen Mitteln sie erreicht werden müssen. Meine größte Freude ist ihr Ja-Wort. Wie viele fühlen sich noch so klein und unwürdig. Sie gestehen, dass es in ihrer Vergangenheit viele Untreuen und Schwächen gab. So sind sie unschlüssig, diesen Schritt zu tun. Ihr Ja-Wort lässt mein Herz vor Freude zittern.